Man muss sich ja fast schlecht fühlen, wenn man keine 2000er gemacht hat am Wochenende. Mensch, fühlst du dich schlecht?
Ich fühle mich schlecht, was ich für Placements mit meinen Punkteausbeuten hingelegt habe.
Spieltagssieger Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico Sportwetten.
Das Original.
Moin, liebe Hörer, moin, liebe Hörerinnen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute sprechen wir über Kickbase-Rekorde. Und das machen wir mit unserem Rekordneuzugang. Bench, das bist du nämlich.
Oh, womit habe ich denn die Ehre? Womit kommt mir die Ehre zuteil gerade?
Weiß ich auch nicht. Wir haben ja keine Ablöse für dich zahlen müssen. Aber du bist so der erste saftige Transfer, den das Content-Team bei Kickbase gemacht hat. Vor wie lange? 2 Jahre bist du schon bei Kickbase fast, ne?
Na, gut 2 Jahre sind es jetzt. Im Februar waren es 2 Jahre.
Schön.
Ja, danke, Janni. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet hier heute als Opener, aber dann starten wir trotzdem mit guter Laune in den Podcast, nachdem ihr ja schon im Intro gehört habt, irgendwie kein 2000er, fühlt sich wie ein Verlierer diesen Spieltag. Ich habe eben mir das erste Mal, weil gestern Abend konnte ich es mir nicht antun, weil ich wusste, wie es aussehen wird, habe ich eben den ersten Blick darauf geworfen, was für Endplatzierung ich jetzt voraussichtlich belege mit meinen Punkten. Und ich werde mit 1200 Punkten Fünfter, ich werde mit 1384 Punkten Dritter, ich werde mit knapp 1000 Punkten Elfter in der Office League, 940 sind es, knapp 1000 ist ein bisschen übertrieben, aber das sind sonst eigentlich Dinger, wo du sagst, zweimal relativ wahrscheinlich Spieltagssieg und einmal irgendwo kratze vielleicht sogar an der Top 5, wenn es gut läuft. Janni, lief es bei dir besser?
Ja.
Das ist schön.
Willst du auch wissen, wie gut?
Ja, erzähl mal.
1722.
Absolut.
Sehr zufrieden, auch den Spielersieg geholt, weil halt einfach mal eine Bayern endlich mal wieder performen. So, ich war sehr gebrochen die letzten Spieltage, habe mich selbst hinterfragt. So, ich habe ja vor 3, 4 Wochen Kimmich geholt und ich war sehr, sehr happy, dass der immer wieder performt hat. Und die Bayern, meine Teams inzwischen sind Bayern-Stuttgart-lastig und das hat einfach gut geklappt an diesem Wochenende. In Office-Liga 1123 gemacht, Platz 5 ist es da. Ist auch völlig in Ordnung. Also ich bin echt zufrieden mit dem Spieltag, obwohl ich natürlich auch in den DMs bei uns, wir haben enorm viele Einsendungen bekommen von euch da draußen von Spieltagen, die sind jenseits von Gut und Böse. Also haben Leute Punkte gemacht und wir sprechen heute über, also Championship kannst du auch eingucken, kann ja jeder sehen auch, der Führende in der Championship am 25. Spieltag, der Erstplatzierte, 2729 Punkte. Und jetzt wird man ja sicherlich sagen da draußen, und das war auch meine Meinung heute Morgen, jo, mehr hat bestimmt kein Manager da draußen gemacht in der Liga. Pustekuchen. Alter, wir werden nachher, wir sind ganz, ganz tief ins Backend gegangen heute, Leute. Und wir haben die besten Punktzahlen von allen Managerligen. Und da muss man auch so ein bisschen nachher schauen, so, weil ja, da sind natürlich auch Teams drin, die in Ligen spielen, wo es vielleicht 3, 4 Manager nur gibt. So, ja, das ist auch, aber trotzdem hat mich einfach mal interessiert auch und wird euch sicherlich auch interessieren später. So, wie viele Punkte hat tatsächlich und auch wer? Wir werden die Usernamen auch hier einfach rausposaunen. Oder gibt es irgendeinen Datenschutz-Bench, das wir es nicht machen dürfen?
Nee, ich glaube, Username dürfen wir mitarbeiten.
Seid ihr selbst schuld, wenn ihr euren kompletten Vor- und Nachnamen mit Adresse als Username nennt.
Ja.
Ja, ich bin gespannt. Ey. Die Zahlen sind komplett wild. Wir haben sie ja schon vor der Episode gesehen. Es waren, ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich am Sonntagabend in die Kickbase-App schaue und wirklich so viele Punkte da drin. Ich sag nur schon mal, 3000 wurden nicht nur einmal geknackt am Wochenende.
Ja, das ist absolut geisteskrank. Also 3000 Punkte zu knacken. Selbst an diesem Spieltag wäre ich schon mit einem 2000er, wärst du, also bei uns in der Office League hättest du mit 500 Punkten Vorsprung fast den Spieltag geholt und da gibt's Leute, die haben doppelt so viel gepunktet wie der Beste am Wochenende in unserer 18er Liga. Das ist absolut, ja, Wahnsinn. Aber ich glaube, wir haben vor dem Spieltag, wir haben zum Beispiel auch bei Sky drüber gesprochen, Janni, das ist eigentlich mal wieder ein Spieltag, der kommt wie gerufen. Das ist ein Spieltag, da musst du den 2000er in der Championship holen. Das ist ein Spieltag, wo du, ja, jetzt am Ende des Tages hier Montag sitzt und sagst, wenn du eben diesen 2000er nicht geholt hast, fühlt sich fast schlecht irgendwie als Manager. Ja, weil die Matchups, also ich meine, Bayern 8-1, klar, Leverkusen, am Ende war es nur ein 2-0 in Anführungsstrichen, aber auch die haben, ich gucke gerade nochmal nach, 2500 Teampunkte fast gemacht, Leipzig 2000 geknackt, Stuttgart 1-8, Frankfurt fast 1-8, Also, wenn man jetzt einfach am Wochenende wirklich mit den Favoriten gegangen ist, auf die richtigen Matchups gesetzt hat, dann konntest du selbst mit den schlechtesten Picks aus diesen Partien wahrscheinlich nicht irgendwo Richtung oder unter 1.300, 4.000, 500 rauskommen.
Ja, ich glaube, der Spieler war der Spieler, wo Kickbase als App am meisten gelöscht wurde diese Saison. Weil ich glaube, es wurden sehr viele Ligen entschieden am Wochenende einfach. So, weil du hast ja wirklich, wenn du keine, weil es gibt ja auch, also stell dir vor, du setzt auf, dein Team besteht aus irgendwie drei Dortmundern, zwei Freiburgern, zwei Gladbachern. Vielleicht hast du Brooks noch im Team. Dann hast du vielleicht auch Wolfsburger drin. So, das ist, auf den ersten Blick sind das gute Teams. Hört sich ja gut an. Aber es kann gut sein, dass du vielleicht nur 50 Punkte gemacht oder 500 Punkte gemacht hast am Wochenende mit so einer Truppe. Und andere, die halt wirklich, wenn du, also ein Kimmich war ja durchaus diskutabel zuletzt. Ein Goretzka, wer stellt denn Goretzka auf? So manche Leute, wir haben Einsendungen bekommen, die Goretzka auf der Bank gelassen haben tatsächlich.
Jo.
Also du bist halt ganz schnell mal mit Goretzka, Palacios, Kimmich, Götze, Schlager-Szenario bist du ganz schnell bei 1,5 gelandet.
Ja, es ist, also das war wirklich geisteskrank am Wochenende. Aber auf der einen Seite wurde vielleicht die ein oder andere Vorentscheidung da gefällt am Wochenende. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch wieder gezeigt, wie viel ein Spieltag drehen kann, ne? Also bloß jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken da draußen. Es gibt noch, im Moment, 9 Spieltage sind, glaube ich, noch zu gehen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Da kann schon noch einiges passieren. Vor allem, weil du ja dieses Jahr, so die letzten Jahre war es dann immer so, okay, wenn du am Ende dann keine Bayern hattest, dann war schon die Hoffnung nicht groß, dass du wirklich mal solche kompletten Ausbrecher hast, was die Spieltagspunkte angeht. Dieses Jahr kannst du Bayern liefern, kannst du Leverkusen liefern, kannst du Stuttgart liefern, konnten es am Wochenende auch Leipzig und Frankfurt liefern, die immer mal wieder punktuell ihre Ausraster haben. Also man kann echt, es gibt viele Szenarien dieses Jahr, wie einen Spieltag mal auf jeden Fall gut Polster schmilzen lassen kann.
Ja, Ben, ich habe zwei Thesen oder zwei Aussagen, zwei Fakten, so ist es richtig, die alle Manager, die heute ein bisschen traurig sind, richtig aufmuntern sollten. Szenario Nummer 1 oder Fakt 1. Nächster Spieltag, 26. Spieltag, Leipzig Freitagabend einsehbar gegen Köln, Bayern spielt Samstag gegen Darmstadt. Darmstadt schlechteste Defensive der kompletten Liga. Leute, da könnten wieder ein 2000er möglich sein. Aber das, was alle Manager enorm happy machen sollte, ist der 27. Spieltag. Denn da ist aufgrund des Karfreitags kein Freitagsspiel. Bedeutet 2, 4, 6, 8, 10 Aufstellungen einsehbar. Uff. Inklusive, das ist so wertvoll, Leverkusen und Leipzig. Und Leverkusen und Leipzig, das heißt, ein Elmas auf einmal richtig relevant, ein Stanisic viel geiler, ein Tell viel geiler, ein Teller viel geiler. Also du hast wirklich die 10 Aufstellungen einsehbar, ist so, so wertvoll. Und das am 27. Spieltag mal wieder zu bekommen, Karfreitag, ist aus Kickmäßig schon ein geiler Tag auch.
Ja, safe. Heißt natürlich für euch alle, nach nächster Woche oder im Prinzip ab 20.31 Uhr am Freitag, alles einpacken, was da nicht bei 3 auf dem Baum ist und wo die Aufstellungen dann nach der Länderspielpause einsehbar sind.
Ey Ben, ich habe jetzt schon angefangen.
Echt?
Ich habe mir Teller geholt. Teller, come on, let's go. Our winger from England, triple cross goals and win. Und ich sag dir, ich sehe den so oder so jetzt, durch das Vertrauen, was er gestern bekommen hat, sehe ich den nächstes Wochenende in der Startelf gegen Hoffenheim, ich sehe den in der Startelf gegen Union Berlin, ich sehe den nicht mehr rausrotieren. Nee, sehe ich nicht, aber das ist,
Sind natürlich die Worte eines frisch gewonnenen
Tellerbesitzers. Genau, richtig, das ist die Euphorie jetzt nach dem Lied gerade, das ist ein bisschen zu viel für mich gerade hier.
Ja, aber man merkt, du kommst euphorisch aus dem Wochenende und wenn wir gerade bei Euphorie sind, Euphorie kommt auch auf, wenn man am Wochenende mal wieder einen aufgegabelt hat, der jetzt vielleicht so 1-2 Millionchen in den nächsten paar Tagen macht, aus dem man so seine nächsten 1-2 Millionen Budget rauszieht und der dann auch ganz schnell wieder den Knick nach unten macht, Janni. Und das ist ein Thema, was uns jetzt schon einige Wochen beschäftigt hat, weil wir gesagt haben, du hast so die Rohpunkte, über die wir heute viel sprechen werden, als geflügeltes Wort. Du hast die Lückenfüller, über die wir vor allem so im Challenge-Kontext oft sprechen. Und eigentlich brauchen wir auch einen Begriff für das sehr im Kickbase-Kosmos verbreitete Phänomen, dass Spieler, weil sie mal einmal als zweiter Torwart einspringen, dass Spieler, weil der Stammspieler auf der Position sich verletzt, dass Spieler, weil die nach langer Verletzungspause fit gemeldet werden, zwischenzeitlich so einen kranken Peak haben, wo die wirklich 300.000, 400.000 am Tag steigen, das halt aber nur über ein paar Tage, bis irgendwie so die gesamte Managerschaft sich dann irgendwann denkt, ja gut, jetzt reicht's auch mal, wenn mein Bankdrücker dann irgendwie auf 3, 4 Millionen zugeht und dann fangen die ersten an, da wieder großartig zu verkaufen, der Dip kommt, der Marktwert geht wieder runter und diese... Ja, ich nenne es jetzt einfach mal Eintagsfliegen. Das war nämlich ein Vorschlag und wir haben gegoogelt im Vorfeld. Eintagsfliegen leben in der Regel 1 bis 4 Tage. Das ist oft so die Spanne oder zumindest, ich würde mal sagen, die untere Grenze der Spanne, so 4 Tage, die so eine Entwicklung wirklich nach oben geht von diesen typischen Spielern, für die wir Namen suchen. Und Janni, wir haben eine lange Liste mittlerweile, oder?
Ja, wollen wir ihn einfach Damien Downs nennen?
Also der wird es wahrscheinlich sein jetzt nach dieser Woche. Das ist wirklich ein typischer, eine typische Pocket Rocket oder eine Wunderkerze oder ein Bergsteiger, Bergtaler, Hockeystick, Eintagsfliege, Gipfelstürmer, Phantomspieler, Durchstarter, Rising Jam, One-Hit-Wonder, Budget-Booster, Zünder, Schaukel, Wippe, Hidden Champion, Kleinkaliber, Goldesel und, worüber ich einmal kurz sprechen möchte, weil ich glaube, da kommt sonst der Gedanke dahinter nicht so rüber, Potenzialo. Oder beziehungsweise es sind insgesamt die Potenziallos, wegen auf der einen Seite natürlich kurzfristiges Potenzial bezüglich Marktwertsteigerung, langfristig aber Potenziallos, weil das natürlich vor allem die Spieler bezeichnet, die am Ende eben kein Spieler sind, der komplett durch die Decke geht, kein langfristiger Player to watch oder solche Geschichten. Ja, das sind auf jeden Fall einige von, also es sind lange nicht alle Einsendungen, aber wir haben da mal versucht, jetzt eine etwas überschaubare Liste zusammen zu flicken. Janni, hast du einen Favoriten?
Boah. Ja, ich habe Favoriten. Dann aber es sind andere, wie du, also Mensch, wir haben ja schon oft eher im Grunde und drüber gesprochen. Also ich finde Potenziallos inhaltlich sehr, sehr stark.
Ja.
Potenziallos geht auch gut über die Lippen, so ein bisschen was Besonderes.
Aber sorry, wenn ich da kurz reingrätsche, ich habe gerade beim Vortragen, weil ich es ja dann sozusagen im Singular vorgetragen habe, ist mir aufgefallen, was für ein Problem Potenziallos hat. Weil wenn du über den einzelnen Potenziallos sprichst, dann hast du das Potenziallos nicht mehr mit drin, weißt du?
Ja, shit, da gebe ich dir recht. Also momentan Budget Booster finde ich sehr, sehr geil.
Ja.
Klassisch Hockeysticks finde ich auch alright, weil das, glaube ich, auch was ist, was in der Finanzwelt wie quasi ein Graph einer Aktie oder eines anderen Index beschrieben wird, wenn der quasi so einen Spike bekommt. Und sonst, ich bin ja immer noch dabei, dass ich gerne eigentlich einen deutschen Begriff hätte, aber so Budget-Booster ist ja so ein Mix vielleicht. Also Budget ist ja auch so ein eingedeutschtes Wort inzwischen.
Ja.
Aber ich bin noch nicht, ich bin von keinem weiterhin krass überzeugt, will aber jetzt auch nicht nochmal aufrufen, weil ich glaube, so das sind schon die geilsten, vielleicht gibt es einfach keinen perfekten Fit dafür.
Ja, vielleicht ist es aber auch was ich einfach so ein bisschen durchsetzen muss nach und nach. Weißt du, so in unseren Streams müsst ihr das auch einfach mal droppen dann im Chat und keine Ahnung, mal Bezug drauf nehmen, wenn Janni heute den nächsten Kickoff auf YouTube hochlädt und da vielleicht ein, zwei Spieler zur Sprache kommen, die dem Ruf irgendwie gerecht werden könnten, dass wir einfach mit der Zeit so, weil ich meine, ich kann nicht so ganz damit reden, weil das war vor allem vor meiner Zeit, Janni, aber sowas wie die Lückenfüller, das wird ja auch was gewesen sein. Das ist dir irgendwann dann mal über die Lippen gehuscht, nee, so aus aber dem Lückenfüller, Zusammenhang.
Lückenfüller, das ist ja ein Begriff, den gibt es ja in ganz Deutschland, so Lückenfüller.
Ja, also Begriffe hier wie Durchstarter gibt es auch in ganz Deutschland. So, ich sehe zwar nicht, dass Durchstarter jetzt das Wort ist,
was
ich
aber meinte war. Ja, genau, aber Durchstarter ist zu random.
Genau, aber was ich meinte ist so, dieses Lückenfüller, das war ja auch nicht, dass man gesagt hat, oh krank, warte mal, Lückenfüller, das ist es. So, von heute auf morgen bezeichnen wir die jetzt so, das wird ja auch was gewesen sein, was sich über die Zeit einfach durchgesetzt hat, weil du es vielleicht im Content immer wieder verwendet hast, weil Titi es vielleicht immer wieder verwendet hat, weil es einfach so im Kickbase-Kosmos, in den Kommentarspalten der sozialen Medien irgendwie dann mehr und mehr sich durchgesetzt hat. Deswegen vielleicht ist es auch einfach damit getan, dass wir euch jetzt mal hier eine Liste gegeben haben und am Ende des Tages sich einfach über die nächsten Monate so ein bisschen einpendelt, wie diese Jungs halt bezeichnet werden. Das liegt gar nicht in unserer Macht, das meine ich damit.
Ich dachte, weil so, ich habe mir so vorgestellt, weil Tandem ist ja auch ein Begriff, der hier aus dem Podcast geboren wurde. Ein Tandem bedeutet, Honorar Jordan ist ein Tandem, Honorar Wöber ist ein Tandem, Stöger, Boschinski, wenn er geiler wäre ein Tandem. Oder Stöger Schlotterbeck ist ein Tandem. Julian Brandt Füllkrug ist ein Tandem. Also Tandem, nur für alle, die das eventuell nicht mitbekommen haben, sind Spieler, die im Best Case Torvorlage und Tor in einer Aktion bekommen.
Die Geburtsstunde des Tandems ist vor allem gewesen mit Bezug auf Borna Sosa und Sascha Kalajdzic, glaube ich, ne?
Ja, kann gut sein.
Ja. Ja, mal, wie dem auch sei, wir haben jetzt auf jeden Fall hier eine ordentliche Liste nochmal
durchgehört. Was ist denn dein Favorit, Bench? Sag mal dein Favorit. Ich habe gesagt, ich Budget Booster. Ich wäre für Budget Booster.
Ja, ich muss sagen, Budget Booster finde ich auch gut. Ich finde, was sich nach wie vor am geilsten anhört, wo ich aber verstehe, dass du das nicht so feierst und dass das vielleicht nicht so perfekt das abbildet, was es sein soll, sind immer noch die Pocket Rockets. So, das geht einem einfach geil über die Lippen. Das hört sich geil an, so vom Wording her. Was ich aber auch gut finde und was auch vor allem gut funktioniert, wenn wir weiterhin dabei, also überlegen, dass wenn sich das so einbürgert, dieser Begriff, dass man den ja dann im ganz normalen Sprech hier sozusagen verwendet, in deutschen Sätzen und wir ja auch bei Lückenfüller Deutsch bleiben und bei Rohpunkter Deutsch bleiben, dann finde ich eigentlich Zünder ganz geil. Weil das einfach so, weißt du, so kurz, prägnant, das beschreibt so ein bisschen das, was, also Antons Favorit war zum Beispiel Wunderkerze, weil er gesagt hat, das trifft's halt auch gut, ne, also du zündest das Ding an, das leuchtet hell, so, das gibt einem das Gefühl von, okay, Feuerwerk, der geht komplett durch die Decke und dann ist aber auch schnell wieder erloschen und ich finde, so diesen Effekt von einer Wunderkerze, den assoziiert man, wenn man möchte, schon so ein bisschen damit, wenn man einfach sagt, das ist ein Zünder.
Ja, vielleicht müssen wir einfach so, Florent Muslia, habe ich gerade gesehen, ja. 500k momentan, könnten Zünder sein, könnten One-Hit-Wonder sein.
Ja, könnten Zünder sein.
Wir müssen es einbauen, könnten ja. Budget-Booster, nee, ich sehe auch, Zünder ist geiler als Budget-Booster, könnten Zünder sein, könnte ja, zünden,
das ist doch geil. Schreibt's besser.
Ey, Bench, wir nehmen Zünder, weil, du kannst auch der perfekt sagen, zünden. Der könnte zünden, deswegen ist es ein Zünder. Und zünden ja. ist genau das aus Budget-Sicht, dass er ja. für 500k diesen einen Tick bekommt und dann durch die Decke geht und dann komplett... Ja. angezündet ist. Perfekt, ja. Wir haben es Zünder, ist Zünder.
Ja, einziges Problem bei Zünder ist halt, das suggeriert dir sozusagen nicht dieses, dass er auch schnell wieder erlischt. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel ein junges Talent, was sich in der Bundesliga durchsetzt, da könntest du halt auch sagen, ja, der hat so Anfang dieser Saison hat Gruder gezündet so.
Verstehe.
Weißt du, aber der ist auch nicht wieder erloschen seitdem. Das aber das ist was, das meinte ich eben mit, das liegt nicht in unserer Hand. Das muss sich halt wirklich in der Community dann so ein bisschen durchsetzen, dass halt Zünder genau für die benutzt wird, die eben nicht langfristig hell leuchten sozusagen. Dass halt irgendwann das so ein bisschen einfach damit einhergeht, weißt du, vom Verständnis her so. Zum Beispiel Lückenfüller sind ja auch welche, die halt sich nur auf einen Spieltag beziehen. Also eigentlich ähnlich wie so Zünder auf einen kurzen Zeitraum. Aber Lückenfüller impliziert ja auch nicht, dass die am nächsten Spieltag wieder komplett irrelevant sind, so, sondern das hat sich einfach darüber ergeben, wie dieser Begriff verwendet wird, weißt du?
Ja, verstehe ich.
So
ja,
muss es bei Zünder sein, Leute.
Ja, ich ist schon gefährlich, weil, guck mal, so Kasim Adams zum Beispiel ist jetzt reingekommen bei Hoffenheim, hat eventuell Chancen aufgrund von roter Karte Kabak, roter Karte Brooks
ja.
und wird danach halt nicht mehr relevant sein. Und das ist halt das Problematische, dass du denkst, so, ey, ihr habt doch gesagt, der Adams wird zünden. So,
ja, genau, das meine ich.
Ja, es ist nicht so einfach. Wenn jemand da draußen jetzt im Podcast hört und gerade sagt, Leute, es liegt doch so auf der Hand, macht doch das und das, dann schreibt uns gerne doch gerne mal, weil wir merken selbst.
Wir treten auf der Stelle.
Wir treten auf der Stelle.
Ja, allerletzter Gedanke dazu, jetzt mit dem Kasim Adams Beispiel, wäre vielleicht einfach, dass man es dann so ein bisschen anfüttern muss noch in dem Satz, dass du sagst, ey, Kasim Adams ist einer, der könnte die nächsten Tage zünden, so, weißt du? Dann hast du da so ein bisschen dieses mit drin, dass du dich auf einen sehr kurzfristigen Zeitraum beziehst.
Okay, Bench, dann lass mal.
Let's see.
Genau, wir warten auf eure Einsendungen via Discord, via Instagram. Danke auf jeden Fall an alle, die sich Gedanken gemacht haben und auch schon Einsendungen uns geschickt haben. Wir haben uns teilweise amüsiert und teilweise haben wir gesagt, jo, ist geil. Was war so das Witzigste, was du wahrgenommen hast?
Das Witzigste, warte mal, ich schaue mal jetzt noch ein. Ach so, das Witzigste, was ich halt auch, also nicht böse gemeint an den User, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer es war, aber wo ich gesagt habe, so Junge, also das funktioniert hier einfach nicht, war das Mindestlohnjuwel. Also da dachte ich so, hä? Wo kommt das jetzt her?
Ein wilder Mischmasch, gut. Ja, aber wir verabschieden mit dem Mindestlohnjuwel diese Diskussion und gehen zum Maschinenraumbench. Bist du bereit?
Ready.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Benchs Maschinenraum.
So, und beim ersten Spieler des heutigen Maschinenraums kommen wir vielleicht direkt mal zurück zur Schwäche von Zünder. Denn am Wochenende wirklich gezündet und nicht im Sinne von 3-4 Tage ist ja relevant und danach nicht mehr, hat mal wieder Nadim Amiri. Und wenn man sich die Punkte mal anschaut, so ja, das ist jetzt keiner, wo man sagen muss, das ist jetzt super überraschend, dass der gut punktet, weil das macht er eigentlich seit seiner Ankunft in Mainz. Ich habe mir da aber auch mal die Stats vom Wochenende angeschaut, weil am Ende des Tages verlierst du 1-8 in München, kriegst da komplett einmal das volle Programm, Vollwaschgang von den Bayern im eigenen Stadion, hast aber eigentlich gar nicht so krank schlechte Stats aufgelegt. Also jetzt einfach mal, natürlich ist das sehr, sehr relativ, aber mit Blick auf dieses 1-8 fand ich zum Beispiel, sind die Mainzer Anfang von Halbzeit 2 sehr mutig aufgetreten, so was ich gesehen habe. Ich habe auch eine Statistik dazu gelesen, das war irgendwie nach einer Viertelstunde oder so in der zweiten Halbzeit hat Mainz 7-1 Abschlüsse abgegeben. Also das war alles gar nicht schlecht. Kurz vor der Halbzeit hätte Gruder sogar zum 2-2 noch ausgleichen können, auch knappe Geschichte gewesen. Und Amiri im Speziellen war für mich zwar vielleicht nicht der auffälligste Mainzer, weil ich Gruder schon auch wirklich stark fand in der Partie. Wenn ich mir aber die Statistiken mal angucke, und da bin ich so ein bisschen gedeepdived noch heute Vormittag oder heute Morgen, dann war Amiri schon echt krass gut dafür, dass du 8 Hütten dir fängst. Hat in seinem Team, was natürlich dann auch immer relativ ist, weil der Team oder der interne Teamvergleich ist dann natürlich unter Leuten, die alle 1-8 verloren haben. Trotzdem hat er die meisten Schüsse abgegeben, die meisten Schüsse aufs Tor als mehr oder weniger Stratege, hat mit Abstand die meisten Ballkontakte mit 84 gehabt, mit 63 Pässen die meisten erfolgreichen Pässe gespielt, 9 progressive Pässe, auch das mit Abstand der beste Teamwert, meiste schusserzeugende Aktionen mit 8, was ich sehr krass finde bei einer 1-8 Niederlage. Und hat insgesamt, ist er auch dadurch vor allem auf einen Wert von 0,5 Expected Assisted Goals sozusagen gekommen. Also er hätte in Summe, ganz platt gesagt, ein halbes Tor auflegen müssen durch seine Aktionen. Und das alles mal zusammengenommen, zeigt für mich mal wieder, wie wichtig dieser Transfer für Mainz war, wie wichtig dieser Transfer auch für Amiri war. Natürlich hätte er in Leverkusen immer mal wieder wahrscheinlich seine Minuten bekommen, wäre auch weiterhin jemand gewesen, der sicherlich auch im Sommer wieder Thema für viele andere Vereine gewesen wäre. Aber trotzdem glaube ich, natürlich abhängig davon jetzt auch, ob Mainz absteigt oder nicht, wie es dann weitergeht, aber für den Moment war dieser Transfer für beide Parteien enorm wichtig. Und ich bin mir auch beim Blick auf die Kickbase-Punkte zwar nicht sicher, aber relativ selbstbewusst, wenn ich sage, dass wir wahrscheinlich noch keinen 200er bei so einem Ergebnis mit maximal einem eigenen Scorer gesehen haben.
Ja, ich bin auch echt gespannt, was passiert. Sollte Mainz absteigen, wird er sicherlich nicht mit in Liga 2 gehen. Mainz hat ihn ja, glaube ich, gekauft für 1 Million, was echt auch ein Schnapperpreis ist. Also den kannst du bestimmt für 6-8 weiterverkaufen, wenn es so weitergeht mit ihm. Weil das ist ja schon, also der wird ja nicht nur Aufmerksamkeit in unserer Bubble bekommen.
Nein.
Ganz Deutschland wird sehen, dass Amiri Mainz 05 gerade so ein bisschen carried oder versucht zu carryen.
Ja, also absoluter MVP der Mainzer in den letzten Wochen und ich bin mir auch, ich will jetzt nicht schon wieder sagen, ich bin mir sicher, aber Mainz performt im Moment schon deutlich besser als in der Hinrunde. Letzte Woche mit Anton war es ja auch Thema, dass Mainz generell krass underperformt, wenn man sich so die Expected Goals und sowas anschaut, schon die ganze Saison. Und eigentlich, wenn ich mir die drei Teams da unten drin, Köln, Mainz, Darmstadt angucke, kann es nur ein Team geben, was sich am Ende mindestens mal den Relegationsplatz angelt.
Das ist der FC.
Ja. Gut, wir gehen weiter zu Nummer 2. Und vor allem vor unserer Agenda, dass wir sagen, wir nehmen ja hier keine Top-10-Spieler vom Wochenende rein, wo echt einige mit oder ohne Scorer, um das mal so ein bisschen anzuteasern für später noch, in Frage gekommen wären.
Weil die Leute ja nicht die Top 11 einsehen können.
Ja, stimmt auch wieder. Habe ich mich aber für einen Joker entschieden und bei dem fand ich jetzt gar nicht mal, also natürlich war auch die Performance am Wochenende bei Robin Hack ausschlaggebend für die Nominierung hier. Trotzdem hat der für mich auch vor allem so bezüglich seiner Persönlichkeitsentwicklung einen kranken Schritt in Gladbach gemacht. Das ist natürlich alles jetzt wieder so ein bisschen, ein bisschen
schleimerisch, spekulativ. Aha, okay.
Ein bisschen spekulativ so, weil man kennt die Jungs natürlich nicht irgendwie als Person so richtig. Aber ich meine mir mal anmaßen zu können, dass auch durch seine Zeit in Bielefeld ich vielleicht einen relativ, ich sag mal, intensiven Blick so auf ihn und in den letzten Jahren hatte. Und dafür, dass er im Moment immer so zwischen Startelf und Bank pendelt und sicherlich auch viele Argumente bei sich hat für Startelf-Einsätze, für mehr Minuten, finde ich, macht er einen sehr, sehr gefestigten und einen sehr engagierten Eindruck vor allem. So, ich habe immer das Gefühl, wenn der auf dem Platz steht, so, der gibt alles dafür, auch zu beweisen, dass er zu Recht auf dem Platz steht. Das mag mit Sicherheit auch damit zusammenhängen, dass er halt davor in Bielefeld, in Nürnberg und Co. gefühlt immer einer der Top-Spieler des Teams war und es sich vielleicht auch mal ein Stück weit erlauben konnte, so der, ich sag mal, der Schönwetterfußballer über einzelne Phasen zu sein. Und in Gladbach hat er jetzt halt natürlich einen Konkurrenzkampf, wo er wirklich liefern muss und seine Chancen nutzen muss, um da mehr stattzufinden. Deswegen hängt das sicherlich auch mit der Situation um ihn rum zusammen. Trotzdem habe ich das Gefühl, der ackert für seine Einsätze im Moment. Der ackert auf dem Platz, wenn er die Einsätze bekommt. Und ist dieses Jahr auch mit seinen Scorern, so ich würde mal behaupten, ab Mitte der Hinrunde, wo er dann so langsam in Tritt gekommen ist, auf jeden Fall ein absoluter Faktor auch für Gladbach. So eben auch von der Bank am Wochenende 2 Buden gemacht. Mit der letzten Aktion des Spiels mehr oder weniger legt der Schwäbe da fast noch das 4-3 in die lange Ecke rein. Da dachte ich auch, ey, wenn er den noch trifft, dann baut er sich aber mal kurz schon zumindest mal ein Mini-Denkmal da bei so einem Derby-Sieg. Und für mich natürlich Spieler des Spiels auf Gladbacher Seite, aber vor allem für diese Entwicklung, die er genommen hat, aus meiner Sicht diese Woche im Maschinenraum.
Glaubst du automatisch auch Startelf-Kandidat für nächstes Wochenende?
Ja, muss.
Für einen Gumu dann?
Genau, Ngumu und Hack wechseln sich im Moment so ein bisschen ab und ich finde, die letzten Wochen hat sich schon immer gezeigt, so wer von den beiden jetzt gerade mal die bessere Form abgibt, wer vielleicht mit Scorern sich empfohlen hat, bekommt dann halt den Vorzug am Wochenende.
Okay, bin gespannt.
Glaubst du nicht?
Doch, ich bin mir nur nicht so sicher, aber ich gebe dir schon recht, Eigentlich ist da schon immer die Form der letzten Spieltage ausschlaggebend Und eigentlich muss jetzt Hack in der Hackordnung vorne sein.
Danke, Janni. Sehr gut, Nummer 3 für diese Woche und da landen wir dann ein bisschen abseits wieder von Kickbase-Punkten und Co. Patrick Ittrich, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, Janni, so im Nachgang, also die Szene um Gilavogui und Kassi hat, glaube ich, jeder, der am Wochenende Fußball geschaut hat, mitbekommen. Gilavogui hat da ganz unglücklich das Knie von seinem Teamkollegen abbekommen und wurde eben behandelt. Mehr hatte ich dann für den Moment auch nicht mitbekommen. Gilavogui ist ja dann auch selber sozusagen nach Behandlung am Platzrand noch Richtung Kabine gegangen und so. Ich habe erst im Nachgang mitbekommen, dass das wohl alles deutlich dramatischer war, als es im ersten Moment gewirkt hat. Vielleicht habe ich es aber auch einfach übersehen in dem Moment, dass Gilavogui wohl direkt mehr oder weniger direkt bewusstlos war und dass er sich vor allem auch die oder dass er vor allem seine eigene Zunge verschluckt hatte, was ja so ein Ding ist, was irgendwie leider hin und wieder mal passiert, was man ja, glaube ich, im Fußballkontext auch schon ein, zweimal mitbekommen hat, aber was dann doch immer ganz blöd gesagt, das Leben doch schnell am seidenen Faden irgendwie hängt. Und Ittrich hat in dem Moment wohl brutal gut reagiert, direkt stabile Seitenlage, Zunge aus dem Hals, aus dem Rachen geholt. Und auch wenn es sich dramatisch anhört, potenziell hat Ittrich Gilavogui am Wochenende das Leben gerettet. Und das sollte dann am Ende natürlich auch über allem Sportlichen stehen.
Ja, wäre für mich so eine 200er Aktion. Plus 200 Leben gerettet.
MVP einfach direkt eingeloggt.
Ja, perfekt. Schön, dass du mir hier mentionst, Bench.
Yes.
Angebracht. War's das? War's im Maschinenraum?
Das war's aus dem Maschinenraum.
Perfekt, rein.
Statistik-Snack.
Und den Abwehrboss gewinnt einer, mit dem ich sehr, sehr happy bin. Ich bin seit dem Rückrundenstart Grilic-Besitzer in einer Liga und der macht mir gar keine Sorgen. So, mir ist fast egal, wie Hoffenheim spielt, Grilic zaubert mir einen grünen Balken da rein. Ist mit 25 Aktionen und 117 Punkten roh defensiv der Abwehrboss des 25. Spielers. Vor Vandenberg, macht Sinn, gegen Bayern viel zu tun gehabt. Vor allem mit Vandenberg auffällig. 11 Aktionen, 82 Punkte. Also enorm viel, plus 5 geklärt. Ginter ebenfalls, 14 Aktionen, 79 Punkte. Also das sind die Abwehrhünen. Grilic, weiß nicht, ob du was zu sagen magst, Bench, ist für mich auch immer noch viel, viel zu preiswert. Ich glaube, noch nicht mal 10 Millionen wert momentan.
Ja, ja, also für das, was er in den letzten 3 Spieltagen, glaube ich, vor allem geliefert hat, absolut zu preiswert. Ich muss sagen, ich verstehe Grilic nicht so richtig. Der ist ein Mysterium für mich, weil ich war immer großer Befürworter von ihm, auch so in seiner ersten Bundesliga-Zeit. Und jetzt in dieser Saison ist er für mich aber so ein bisschen zu jemandem mutiert, wo ich sage, so ja, der kann immer ganz ordentlich punkten, aber taucht halt auch größtenteils irgendwie dann ab, so in seiner Dreierkettenrolle da und ist eher so Verwalter und nicht mehr der, der irgendwie über krasse Rohpunkte in der gegnerischen Hälfte kommt. So finde ich, hat es sich in der ersten Saisonhälfte vor allem dargestellt, so ein bisschen der Emre Can des kleinen Mannes. So, weißt du, lebt nicht so sehr von der Team-Upside, lebt nicht davon, dass er irgendwie noch Elfer schießt und sonst was und ist vielleicht noch ein bisschen tiefer immer in der eigenen Hälfte als ein Emre Can, spielt halt da so ein bisschen die Querbälle nach links und rechts weg. Aber in den letzten 3 Spielen, und ich weiß nicht, Janni, du als Besitzer hast da vielleicht einen besseren Blick für, ist das ja absolut brutal, was der abreißt. Jetzt ist er natürlich mit weitem Abstand vorne im Abwehrboss, das erklärt die Punkte an diesem Wochenende. Aber ist das schon seit Wochen jetzt so, dass er einfach viel auch über diese Defensivaktionen kommt? Oder woher kommen die Punkte?
Ja, es ist schon so, seit Prömel nicht mehr da ist, ist schon so, dass die Rohpunkte durchaus nach oben gegangen sind. Also die grünen Balken wurden mehr mit Prömel-Abstinenz. Und natürlich hast du gegen Dortmund halt, glaube ich, einen Assist gehabt sogar. Diese einen Pass hinten raus, wo dann der Maxi Bayer so sein Solo geliefert hat, sowas spielt dann auch mit rein. Aber gegen Bremen vor allem hat er auch zuletzt richtig gut gerohpunktet. Da war es so ein Mix aus klar Defensivaktionen, weil er halt teilweise sich in die Dreierkette hinten fallen lässt. Aber halt auch Offensivaktionen. Und das hast du gemerkt, ich glaube, gegen Bremen war sogar im Check mal bei Obda Tor eingeleitet zu irgendwas, wenn ich mich richtig entsinne.
Es ja, gab's dann, glaub dieser ich, Ball nicht. Rechts raus, der dann noch leider zu anspruchsvoll vor der Kette hergespielt
wurde. Genau, war. Richtig. Was auch also völlig in Ordnung, ja, auch als Grinch-Besitzer. Aber zeigt auch, dass er auch vorne mit dabei ist. Jetzt gegen Hoffenheim fand ich ganz, gegen Frankfurt fand ich ganz interessant, dass er bis zur roten Karte war er im einstelligen Punktebereich. Ich habe es dann verfolgt gehabt gestern. Ich habe gedacht, Alter, was ist denn mit Grilic los? So in 20 Minuten hat er irgendwie 5-6 Punkte gemacht. Ich war so richtig, Alter, Digga, was ist denn los mit dir heute? Ich habe gar nichts mehr erwartet. Dann auch tatsächlich eine halbe Stunde nicht in die App geschaut, reingeguckt. Alter, der war bei 60-70 Punkten auf einmal. Also ja, Grilic mit mehr Defensivaktionen noch besser gepunktet. Problem ist jetzt, Hoffenheim spielt gegen Stuttgart und gegen Leverkusen als nächstes. Aua. Bedeutet für... Ja, aber?
Nee, aua.
Ach so, aua, ja genau, richtig. Bedeutet nur für alle, die jetzt sich gedacht haben, oh, Grilic, trade ich mir. Die nächsten 2 Matchups jetzt nicht so geil. Trotzdem glaube ich aber, dass sollte Stuttgart, und davon gehe ich aus, Hoffenheim daheim schlagen, dass, oder beziehungsweise in Hoffenheim schlagen, dass Grilic trotzdem der bestrohpunktendste Hoffenheimer sein wird, mit Stach wahrscheinlich zusammen. Und deswegen noch okay für 9,5 für die nächsten 2 Matchups. Dann kommt natürlich auch wieder einfache Spiele. Und Grilic, so sollte er fit bleiben, bleibt in der Startelf bei Hoffenheim.
Yes, habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Next.
Dribbelkönig. Xavi, Wirtz, beide mit 5 erfolgreichen Dribblings. Und dann sehen wir ganz viele mit 3, Finkrewe, Elmas, über den wir nachher auch vielleicht nochmal sprechen sollten, weil er durchaus ja auf der PK am Freitag schon so leicht in den Ring geworfen wurde durch eine Reporterfrage, da den Startelf-Ersatz bekommen hat und ja auch nach Roses Information schon sehr, sehr nah dran war. Einfach Pech hat, dass da Olmo und Xavi immer wieder viel Spielzeit bekommen. Sané und Musiala sind auch mit drin. Das ist jetzt keine große Überraschung, denke ich. Kategorie Torhungrig, da habe ich eine Überraschung für euch. Nicht, dass Kane 9 Abschlüsse hatte, 90 Punkte so gesammelt hat. Nicht, dass Openda 8 Abschlüsse hatte, 79 Punkte gemacht hat. Nee, Flo Neuhaus, der Spieler, der die drittmeisten Punkte über Torabschlüsse gesammelt hat. Was sagst du dazu, Bench?
Heftig. Ja, also ist krass. Ich muss sagen, vor allem wahrscheinlich durch, ich glaube, es waren 2 Pfostentreffer, die er in der Partie hatte, hatte man den schon so ein bisschen jetzt auf dem Schirm. Also ich hätte ihn niemals hier aufs Treppchen getippt, aber wenn man jetzt drüber spricht, dann sage ich schon, okay, war echt einer, der auffällig war im Gladbacher Spiel. Ich finde halt, bei Neuhaus ist immer so das Ding, ich bin ja kein großer, anders. Ich bin ein großer Fan von Spielern, die enormes fußballerisches Können haben, sich aber trotzdem ja, viel auch so über ihre Physis versuchen ins Spiel einzubringen, sich für keinen Ball, für keinen Zweikampf zu schade sind und sowas.
So Manu
Neuhaus
Kone.
Ist für mich, ja genau, sowas. Und Neuhaus ist für mich halt immer so ein Spieler, wo ich sage, der hat halt unheimliches Potenzial, vor allem so die Spielintelligenz von dem ist absoluter Wahnsinn aus meiner Sicht. Aber das ist halt genauso der Spieler, wo ich das Gefühl habe, so, der zieht halt nicht im letzten Moment durch. So, der, keine Ahnung, zum Beispiel so diese Aktion vor einigen Wochen, wo er als letzter Mann für Gladbach gegen Frimpong klärt. Weißt du noch, diese Grätsche von hinten? Da sind wir, das war der Abend, wo wir aus München wieder abgereist sind und am Flughafen da noch geschaut haben. Wo er da wirklich Frimpong von hinten überläuft, irgendwie komplett auf die Zähne beißt, 85. Minute oder wann das war, und den von hinten abgrätscht. Das war so eine Szene, die hätte ich niemals von einem Flo Neuhaus erwartet. So, das ist einfach nicht der Spielertyp für mich dafür. Und solche Szenen feiere ich halt normalerweise enorm. Und dadurch ist Neuhaus bei mir immer so ein bisschen ab vom Schuss, wenn ich über halt geile Kickbase-Punkte, geile Spieler, die ich persönlich feiere, ja, im Kopf habe. Aber ja, um jetzt mal wieder den Bogen zurückzukriegen zur Torhüter-Kategorie, am Wochenende sehr auffällig gewesen, auch die Aktion, wo er sich die Abschlüsse erarbeitet hat, also der zweite Pfostentreffer war, glaube ich, ein sehr straighter und sehr intelligenter Doppelpass im 16er schon, der erste war, glaube ich, so ein Abschluss, wo er auch mehr mit Auge statt mit roher Gewalt irgendwie das Ding versucht reinzulegen und dann den linken Pfosten, meine ich, trifft, also sehr, sehr guter Spieler, wenn der immer wirklich aus sich rausholen würde, was in ihm drinsteckt, dann wäre auch länger wahrscheinlich so erweitertes Blickfeld Nazio, im erweiterten Blickfeld der Nazio gewesen, wie es ja einige Jahre oder eine ganze Zeit lang war, bevor er eben so ein bisschen diesen Dip jetzt hatte in seiner Form die letzten ein, zwei Jahre. Krankes Potenzial, muss er einfach nur öfter abrufen.
Ja, aber aus Kickbase-Sicht finde ich ihn schon relativ interessant, weil gerade wenn man die Hinrundenpunkte sich anschaut, gab es nur grüne Balken bei eigenen Kisten. Sonst immer selbst bei Stardew-Einsätzen 1 bis 50 Punkte gemacht, teilweise nur.
Ja.
Und jetzt ist Flo Neuhaus einer, ich weiß nicht, was sich im Spiel verändert hat, vielleicht ja auch seine Positionierung in diesem 4-2-3-1, dass er echt ganz gut rohpunktet. Also Gladbach hat nur eins der letzten 6 Spiele gewonnen. Die letzten 6 Spiele übrigens auch jeweils immer Startelf Flo Neuhaus, nichts immer durchgespielt, aber 4 von 6 Mal einen grünen Balken gezaubert. Klar, auch 2 Torbeteiligungen dabei gewesen, trotzdem, grüner Balken ist grüner Balken. Und Flo Neuhaus hat natürlich auch auf dieser Position, jetzt gegen Heidenheim, gegen Freiburg und gegen Wolfsburg, eigentlich immer die Chance, vor allem wenn du auch bedenkst, dass inzwischen Freiburgs Defensive nicht mehr Freiburgs Defensive ist, sodass überall was möglich. Und Flo Neuhaus hat eigentlich in allen 3 Spielen wieder eine Chance auf einen Assist oder eine eigene Kiste. Also sehe ich schon, ja. Ich sehe ihn mit enormer Upside, 8,7 Millionen, enorme Kaufempfehlung.
Absolut.
Frankengott, Rekord, würde ich behaupten. Ich weiß nicht besser, wir haben es jetzt nicht gegengecheckt, aber 12 erfolgreiche Flanken von einem Bundesligaspieler, I've never heard this season.
Ja, ist absolut geisteskrank. Vor allem, wenn du schaust, Rang 2 dann mit 4 Aktionen, Rang 3 mit 4 Aktionen. Auch so die Klassiker mit Raum und Kimmich auf 2 und 3. Den Namen von der Nummer 1 hast du jetzt noch gar nicht genannt, ne?
Willst du machen?
Ja, ich möchte es unbedingt machen. Es ist nämlich Kevin Stöger auf der 1.
Er ist der Geilste.
Der gefühlt ja sowieso. Also ohne Stöger hätte man, glaube ich, in Bochum ein ganz, ganz großes Problem, was vor allem die Kreativität so und die Bälle im letzten Drittel angeht. Auch wenn da natürlich Spieler wie Osterhage, der jetzt schon länger fehlt, aber sich da echt in eine gute Stellung gebracht hat, so und 2, 3 andere Jungs hat, die natürlich auch richtig was auf dem Kasten haben, gar keine Frage. Aber Stöger ist, glaube ich, schon enorm wichtig einfach für das Spiel. Und 12 Flanken sind jetzt vor allem halt dadurch verwunderlich, dass ich sage, so wenn, keine Ahnung, jetzt ein Honorar mal hier mit 12 Fliegen, also mit 12 Flanken im Flankengott wäre, natürlich auch absoluter Wahnsinn. Wenn das aber so eine Partie ist, wo du sagst, ey, Gladbach, gegen alle Erwartungen, nächste Woche gegen Heidenheim, 70% Ballbesitz, macht da das Spiel der Saison so und der ackert ohne Ende da über die rechte Bahn, ja okay, dann macht das irgendwo Sinn. Aber Stöger aus dem Mittelfeldzentrum, gut, es waren dann wahrscheinlich auch ein, zwei Standards oder so noch dabei, wo er irgendwie, wo vielleicht auch mal einer kurz ausgeführt wird und dann noch eine Flanke hinterher oder was auch immer. Aber zu einem gewissen Teil müssen das ja auch wieder solche Chipbälle, solche Halbfeldflanken gewesen sein. Und das in dieser Bochumer Mannschaft zu packen, 12 von diesen Dingern erfolgreich an Mann zu bringen, ist schon eine Wahnsinnsleistung.
Ja, das ist echt wild. Ey, mein Kopf ist gerade, ich hätte gern mal Stöger und Amiri im selben Team. Da hast du einen Rechts- und Linksfuß, die beide Standards treten können, alle Ecken sind gecovert. Und zwei enorm offensiv starke Achter. Wenn du einen Abräumer hinten stellst, musst du nur Lucia reinpacken. Du brauchst nur Lucia hinten drin. Oder halt Masovic, der es auch nicht schlecht macht. Dann hast du echt ein spielerisch starkes Mittelfeld. Wenn du da noch 2 Flügelflitzer hast, also so Bochum, wenn Mainz absteigt, holt euch Amiri. So, Bochum ist, wie weit ist von Leverkusen entfernt? 45 Minuten oder sowas? So,
ja, kommt hin.
Ey, dann soll der nach, was ist da irgendwie, ist da Wuppertal, der soll einfach, zieht er nach Wuppertal, so hat er Leverkusen close, Bochum close, kann eine halbe Stunde ins Training fahren und der hat, Bochum spielt zum vierten Mal um Klassenerhalt, machen sie sicher.
Naja, auf der anderen Seite hätte Mainz einfach mal Stöger behalten und ein bisschen mehr auf den Mann gesetzt, dann.
Aha. Stimmt, ne? Bench,
sehr, ja. Sähe das Ganze ganz anders aus.
Ja.
Ja gut, aber dann, also ne, sehr hypothetisch, dann wäre wahrscheinlich alles andere auch niemals zustande gekommen. Dann,
ey, stimmt. Und meistens klappt es ja halt, bei manchen Vereinen fühlst du dich wohl, bei manchen halt einfach nicht.
Und
vielleicht
war einfach Mainz
der richtige Verein für King Stögi.
Ja, mit Stöger und Amiri hast du auch wirklich zwei Spieler. Ich glaube, da haben Niklas und Nico im 50+2-Podcast vor 2-3 Wochen drüber gesprochen, wo ich es gehört habe. Nur nicht, dass ich das jetzt als meine Erkenntnis hier verkaufe, sozusagen. Die haben drüber gesprochen, dass Amiri jemand ist, der es, glaube ich, braucht, so ein bisschen der MVP der Truppe zu sein. Und das sehe ich, also das sehe ich komplett genauso.
Ja.
Der lebt davon, dass er weiß, ey, in Mainz, so diesen Freischuss am Wochenende in München, ja, Digga, den nehme ich mir jetzt halt hier aus 23 Metern und kloppt den volles Risiko drauf. Der kann dem auch abrutschen und in die dritte Etage gehen. Jeder weiß aber, dass der halt so brutale Standards auch treten kann und Mainz schon so viele Scorer und so dadurch geholt hat, dass der halt jedes Recht dazu hat, auch mal mit vollem Risiko sich so einzunehmen, weißt du? Während in Leverkusen es halt vielleicht eher so war, ey, du kriegst selten deine Chance und wenn, dann musst du dem Trainer irgendwie gefallen und kannst vielleicht auch nicht so frei spielen, wie du es als Spielertyp eigentlich brauchst, sondern bist so ein bisschen gefangener in diesem taktischen Korsett in Leverkusen. Deswegen, ich glaube, Amiri und Stöger sind beides solche Spieler, die sehr, sehr davon profitieren, dass die auch wirklich einfach die Jungs fürs Besondere sind in ihren Mannschaften.
Ja, verstehe ich auch. Gute These von den Calcio-Jungs. Soll ich vielleicht auch mal wieder reinhören in den Podcast.
Ja.
Nächste Kategorie ist die Lufthoheit. Und da ist das Tandem, was man hier mal vielleicht auch positionieren möchte, Stöger in Kombination mit Ordetz. War ja auch die Kombi, die zum Tor geführt hat gegen Freiburg. Ordetz 11 erfolgreiche Luftzweikämpfe geführt, 33 Punkte damit gemacht, ein enormer Wert. Und auf Platz 2, das wundert mich so ein bisschen, weil ich Tietz, der auf Platz 2 ist, nicht so als kopfballstarken Stürmer im, oder sagen wir es so, seine körperlichen Gegebenheiten tendieren nicht dahin, ein kopfballstarker Stürmer zu sein. Warum gewinnt er 9 Luftzweikämpfe?
Ist das so? Also ich hätte jetzt bei Tietz schon gesagt, der geht auf jeden Fall so Richtung 1,90, oder?
Nee, oder unterschätzt
das komplett gerade. Ich google das gerade.
Ja, ja.
1,90.
Nee.
Point on.
Spot Alter. On. Okay, das habe ich ja komplett unterschätzt.
Ja, damit haben wir das auch, oder?
Warum schätze ich den so klein ein? Ist es bei dir auch so? Oder ist er.
Nee, ich habe ja gesagt, also ich hätte ihn jetzt Richtung 1,90 geschätzt.
Boah, shit. Ey, zum Glück bin ich Philipp Tietz nie persönlich begegnet, weil ich hätte gedacht, das ist nicht niemals Philipp Tietz, der kann nicht so groß sein.
Du hättest meinen Titi-Moment gehabt damals,
ja.
Als ich Titi das erste Mal begegnet bin. Ich hätte bei Titi nämlich gedacht, so. Also, ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber ich hätte gesagt so, boah, 1,75 oder sowas vielleicht. So, ich hätte ihn nicht groß eingeschätzt. Und wie groß ist Titi? Gute 1,90, oder?
Nein.
Okay, 1, also auf jeden Fall über 1,85.
Ich würde sagen, Titi ist 1,86.
Ja, okay, fair. Ja, okay. Aber auf jeden Fall habe ich ihn auch deutlich kleiner eingeschätzt und stand so vor ihm und dachte so, hä? Wie, das, irgendwie passt das nicht. Das ist nicht der Titi, den ich bis jetzt nur aus Videocalls gekannt habe.
Ja.
Den Moment hättest du dann mit Philipp Tietz gehabt.
Richtig, den kenne ich aber noch nicht mal aus Videocalls.
Na gut, stimmt.
Ja, aber eigentlich, aber muss auch sagen, Augsburg, ich gucke auch, also Einzelspiele Augsburg tue ich mir nur an, wenn ich vom Gegner 3 Spiele habe. Sonst gucke ich mir das, glaube ich, nicht an. Aber sollte man mal vielleicht, weil die spielen ja echt geilen Fußball.
Jo, also vor allem punkten die auch die letzten Wochen. Und was man so ein bisschen unterschätzt, also potenziell Platz 7, ja vielleicht sogar ein Spot, der für internationales Geschäft nächstes Jahr in Frage kommt. 7. aktuell Hoffenheim mit 33, 8. Freiburg 33, 9. Augsburg 32.
Was muss dafür passieren? Leverkusen muss gewinnen, das Ding, ne?
Ja, es sind irgendwie, also ich kann es jetzt nicht genau aufzählen, aber es hängt alles mit solchen Dingen zusammen wie Pokalsieger muss natürlich irgendwie, obwohl hat das sogar mit Pokal, irgendwie solche Geschichten, wie es sonst immer auch mit dem Pokal ist. Wenn der Pokalsieger in der Liga schon den internationalen Spot besetzt, dann rückt in der Liga halt einer nach sozusagen. Wenn Leverkusen sich über die Euroleague als Sieger dann nächstes Jahr für die Champions League, glaube ich, qualifiziert. Dann rückt sozusagen ein Bundesligist in den Euroleague-Topf nach und dann wird noch ein Conference League-Spot frei oder so. Solche Geschichten halt irgendwie. Ich kann sie jetzt nicht ganz genau sagen. Wild. Aber vielleicht hat es das sogar getroffen.
Was die ich wichtigste Info ist ja einfach auch nur, Lautern könnte international spielen.
Alter, also das wäre, ja. Wann ist die nächste Pokalrunde?
Jetzt und am Dienstag spielt Gladbach gegen Saarbrücken. Der Gewinner darf dann entweder auf den Betze kommen, wenn es Gladbach ist, oder Lautern muss nach Saarbrücken, wenn es Saarbrücken ist. Und dann ist, glaube ich, im April, erste Aprilwoche, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist dann.
Aber jetzt Dienstag ist Pokal.
Also ja, Nachholspiel. Ist ja Nachholspiel ist es ja.
Ach so, ja, I see. Yes, ich bin gespannt.
Ich auch sehr. Weil, also, Mensch, ich habe, glaube ich, beruflich ein Problem, wenn Lautern international spielt. Weil,
ich glaube, dann habe ich vor allem ein
Problem. Ja, richtig, genau, richtig, ja. Ich glaube, das ist echt ein Problem. Da musst du vielleicht ein bisschen mehr machen bei Kickbase nächste Saison.
Ja. Wir schauen mal.
Ja, genau. Luftwahrheit, ich hatte ja gesagt, Ordetz, Tietz und Udukai, Schlotterbeck, Bernardo, nothing new. Ich glaube, das sind zu erwartende Namen hier. Und jetzt kommen wir zur Passmaschine. Und das habe ich leider auch nicht gegengecheckt, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir noch nie, seit es diese Kategorie hier im Podcast gibt, 227 Pässe kumuliert, präzise langer Pass, Pass gegnerische Hälfte, Pass letztes Drittel, haben mit Chaka, der, also 227 ist der Wert und es bläst mein Verstand.
Es bläst dein Verstand, ja, ja. Ja, also was soll man dazu sagen? Ich meine, das Spiel habe ich gestern so ein bisschen nebenbei auch verfolgt. Natürlich spielt einem dann auch in die Karten. Ich glaube, Jens war es, ne? Nach einer halben Stunde Gelb-Rot oder sowas. Stunde in Überzahl, dann mit der Spielanlage der Leverkusener, mit dem Fußball, den Kovac oft spielen lässt, mit Ball abgeben und mal gucken, was wir so auf die Kette kriegen. Also, da lief schon vieles zusammen, aber wenn ich mir auch einfach nur so das Spielerprofil angucke und sehe, ohne eigenen Scorer und nicht bei einem 8-0 oder 1000 eingeleiteten Toren, sondern einfach bei einem 2-0 ohne eigenen Scorer, 360 Punkte, also das dürfte genauso rekordverdächtig sein.
Ja, das ist echt ein enormer Wert. Also Chaka auf der 1 in der Passmaschine vor Palacios mit 192, Wirtz 144, Grimaldo 115, Tapsoba 109, Stanisic 93 und jetzt kommt der erste Nicht-Leverkusener und das ist Xaver Schlager, der es am Wochenende auch in die Top 10 geschafft hat mit 254 Punkten und auch einem Assist. Dann haben wir wieder Tah mit 84, Tuta mit 89. Und da beiße ich mir so in den Arsch, Bench. Ich beiße mir so in den Arsch. Tut da am Wochenende 156 Punkte. Was mache ich letzte Woche? Vor zwei Wochen? Ich habe Tuta für Reus eingetauscht. Und Reus, ich habe ihn Frust verkauft jetzt am Wochenende. Das war einer der schlechtesten Manager-Entscheidungen, die ich diese Saison bis jetzt gemacht habe. Tuta für Reus verkaufen, weil Reus, ich habe Reus gekauft, nachdem er zwei Assists geliefert hat. Und seitdem keine einzige Minute gespielt, zweimal komplett 90 Minuten Bank. Und ich bin am Durchdrehen auf der Bank daheim, auf dem Sofa.
Wahrscheinlich deine schlechteste Managerentscheidung neben Füllkrug vor Rückrundenstart abgeben.
Richtig. Das sind meine Top 2, glaube ich, in der Rückrunde.
Das sind deine Top 2. Ja, ist bitter. Aber ich weiß nicht, wie hat Frankfurt es denn realtaktisch jetzt am Sonntag gemacht? Also da habe ich ja logischerweise gar nichts von gesehen. Hat Tuta Viererkette rechts gespielt? Hat der wieder irgendwie Sechser gegeben? Wie war das?
Mensch, wir wollten doch nicht Fragen stellen, wo der andere drin nicht drauf vorbereitet ist.
Okay, okay. Ja, ich dachte, du hast es vielleicht. Obwohl, nee, du warst ja auch unterwegs gestern.
Ja. Tuta hat tatsächlich den rechten Innenverteidiger eine Dreierkette gegeben.
Aha, Dreierkette haben sie sogar gespielt.
Und dadurch, dass Dylan Bimba und Götze auf der Seite waren, war halt sehr, sehr aktiv das Ganze.
Ja, ihr merkt, bezüglich gestern sind wir so ein bisschen blanko, zumindest was die ersten beiden Spiele angeht.
Außer jemand will wissen, wie Lautern Osnabrück war.
Ja. Oder, ja, auch nicht. Tuta, ja, halb rechts, Dreierkette ist dann, aber also wird auch viel damit zusammenhängen, wie es dann jetzt in den nächsten Spielen wieder aussieht. Weil jetzt ist man ja schon öfter mal geswitcht zwischen Dreier-, Viererkette. Tuta mal innen, mal rechts in der Viererkette, mal auf der Sechs irgendwie ausgeholfen, was jetzt aber nicht mehr passieren sollte, denke ich.
Genau, das ist nämlich auch, weil ich habe ihn abgegeben, weil ich dachte, Alter, auf der Sechs macht er doch null Punkte als defensiver Lückenzuläufer. Und jetzt siehst du halt auch realtaktisch, dass er auf jeden Fall der offensivste ist von Koch und Pacho. Und dadurch, dass halt einfach Götze da jetzt einfach mal die rechte Seite sehr stark beackert hat, ich vermisse den. Ich hätte ihn schon gerne wieder zurück aus Manager-Sicht.
Ja, glaube ich dir. Nächste Woche gegen Dortmund, dann Union, Werder, auch Matchups, wo man Frankfurter zumindest jetzt nicht unbedingt abgeben muss.
Nee, selbst gegen Dortmund. So, ich respektiere Dortmund, das soll gar nichts Böses gegen Dortmund sein, ich respektiere Dortmund aus Kickbase-Sicht nicht mehr als Gegner, gegen den ich ungern aufstelle.
Nee, ich auch nicht.
Ist vorbei.
Ja. Kreativzentrum.
Schmied, apropos gegen Dortmund. Schmied. Romano Schmied auf der 1 da, der hat mit einem Assist 131 Punkte gemacht bei der 1-2-Niederlage und 6 Aktionen im Kreativzentrum zu 60 Punkten. Vor Kimmich, vor Goretzka und vor Nkunku, auch wieder Frankfurt. Nkunku, auch geil. Auch dritter Fehler, Bench, ich habe ihn letzte Woche verkauft.
Ja, bitter.
Weil ich habe mich dran geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt.
Aber Frankfurt ist dieses Jahr auch keine Mannschaft, an die man glaubt, als Nicht-Frankfurter, sag ich dir ehrlich. Also, finde ich, solltest du dir keinen Vorwurf machen, weil du sagst ja auch immer, wenn du hinterher drüber nachdenkst, so und weißt, du hättest es jedes Mal genauso gemacht, dann brauchst du dich eigentlich nicht drüber ärgern.
Ja, aber ich glaube, ich habe zu wenig nachgedacht. Ich hätte nämlich weißt du warum? Ich bin zu sehr in Maxi Wöber verliebt. Ich bin zu.
Ja, aber Wöber würde ich auch vorziehen von einem Nkunku.
Ja, das wäre es ja nicht mehr gewesen. Ich hätte.
Ach so.
Es war so ein Bundle gewesen letzte Woche, ja, in dem ich theoretisch Wöber hätte abgeben können mit. Oh, ich glaube, es war. Ich weiß gar nicht mehr, was war. Egal, es war so ein Bundle gewesen. Also es war jetzt nicht eine 1-zu-1-Entscheidung. Trotzdem war, glaube ich, im Endeffekt meine Begeisterung für Maxi Wöber zu groß, um sich da von Kunku nicht zu trennen. Egal, geht es nicht um meine Entscheidung hier heute. Das war der Statistik-Snack.
Yes. Ganz kurz vielleicht noch zum Kreativzentrum, bevor ihr alle denkt, weil es ja natürlich auch hier schon viel Thema heute war, den Schmied jetzt nach so einem Spiel direkt einpacken, weil der geht durch die Decke. Der Mann hat sich zur Feier des Tages direkt auch noch die 5. Gelbe eingeholt. Also da wird jetzt gar nichts steigen. Erstmal bis zur nächsten Woche, Finger weg.
Ja, sehr gut. Mensch, das ist, wird keine, wie nennen wir es?
Der wird nicht zünden die nächsten Tage. Der wird nicht
zünden. Ah, okay. Mensch, wir reden heute über Kickbase-Rekorde, Leute. Und jetzt schnallt euch an. Und ich will aber auch sagen, fühlt euch nicht schlecht. Es spielen so viele Leute Kickbase. Und dass da ein, zwei Manager halt mal was enorm Krasses erreichen in ihrem Leben. Ey, so be it. Und sollte Torti oder sollte Steve diesen Podcast hören, Steve hat den Highscore hingelegt, Leute, an diesem Wochenende. 3.160 Punkte. Mit einem enorm starken Team. Team besteht aus, da muss man halt auch hinterfragen, okay, wie viele Manager sind in der Liga? Habe ich jetzt leider keine Info drüber. Kobel in der Kiste, Grimaldo, Schlotterbeck, De Ligt, Wirtz, Xhaka, Goretzka, Kimmich, Musiala, Xavi, Kane. Klingt für mich so als Team Fünferliga.
Ja, aber ehrlicherweise hat er auch viele Spieler drin, also so ein Schlotterbeck, ich sag mal jetzt, wenn wir mal von so einer.
Es ist übrigens Bochum-Schlotterbeck.
Eine durchschnittliche Liga wird. Bitte?
Bochum-Schlotterbeck.
Oha, dann noch mehr. Also, ich hätte jetzt sogar bei Kevin, bei Nico gesagt, so, das ist ein Spieler, sagen wir, in einer durchschnittlichen 8er, 9er Liga, könnte der schon mal für Marktwert auf der Straße gelegen haben, so dieses Jahr. Weißt du? Also in Phasen, wo dann irgendwie Süle, Hummels, Schlotti, alle drei irgendwie ja und nein und keine Ahnung was, so, da will keiner 25 Millionen für einen Schlotterbeck ausgeben. Wenn es der Bochumer Schlotterbeck ist, sogar noch eher, dann hast du da im Mittelfeld gerade genannt Goretzka, glaube ich, hätte man sowieso schon mehrfach wahrscheinlich in solchen Ligen für Marktwert mitnehmen können dieses Jahr. So zwei, drei andere, einen Kobel will auch niemand so teuer holen als Torwart, also es liegt schon nahe, dass die Liga nicht ganz so kompetitiv ist, aber es ist jetzt keine Mannschaft, wo ich sage, der hat irgendwie 5 Bayern, 5 Leverkusener und spielt dagegen sich selber.
Ja, da gebe ich dir recht. Torti, der es geschafft hat, 3.156, also 4 Punkte weniger zu machen, hat tatsächlich, ich lese es ganz kurz vor, der Vorstelligkeit halber, Gyrassi in der Kiste, dann Davies, Orban, Grimaldo, Kimmich, Xhaka, Goretzka, Palacios, Musiala, Gyrassi, Kane. Also vielleicht schon ein bisschen, klingt ein bisschen
wen hochwertiger. Wen hat er in der Kiste nochmal kurz, da hast du dich, glaube ich, versprochen.
Gulaschi, das habe ich gesagt.
Ah, okay, Gyrassi.
Okay, nice. Ja. Aber insgesamt haben es 20 Manager in der kompletten, also alle Erstliga-Manager, von denen haben es 20 geschafft, über 3.000 zu kommen. Also schon ein enormer Wert, hätte ich nicht gedacht. 3.000 wird normalerweise nicht annähernd geknackt an einem Wochenende.
Ja, heftig und hier habt ihr die Bühne, die es dafür gibt.
Ja, nur der Vollständigkeit halber, in der Championship hat es ein Manager geschafft, auf die, was waren es, 2.729 Punkte zu kommen. Das war tatsächlich nicht Kickbase-Rekord. Kickbase-Rekord in der Championship diese Saison am 5. Spieltag passiert von Kandidat DW4 mit 2874 Punkten. Also siehst du mal, weil in meinem Kopf ist immer, boah, klar machen Leute in der Championship viel mehr Punkte als in Manager-Ligen. Nee, gibt halt auch viele Manager-Ligen, wo weniger Manager sind, wo du es halt auch schaffst, dir ein 400-Millionen-Team zusammenzustellen und die punkten dann durchaus doch krasser.
Naja, safe. Der 5. Spieltag, also DW4, das dürfte Bayern-Darmstadt gewesen sein.
Richtig,
ne? Hinrunde, ja.
Richtig.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Yes.
Soll ich mal gucken?
Interessant.
Vergleich, das könnte aber ein bisschen dauern, am 5. Spieltag, welcher Manager oder was da der Highscore an Managerpunkten war?
Ach so.
Top 11, also ich habe ja, habe ich das schon gesagt, wie viele Punkte die Top 11 gemacht hat diese Woche?
Nee, 3600 oder so.
Genau, 3600 und am 5. Spieltag zum Vergleich die Top 11 nur 3367. Also, ja, nochmal.
Also, eigentlich sogar, dass da der Rekord in der Championship noch drüber liegt, ist noch kranker, weil da der Pool an den Spielern, die dich wirklich auf diese Punkte hieven, halt noch kleiner war, ne?
Ja, aber damals war so Olli Baumann hält einen Elfer, so Pascal Stenzel macht fast 300. Da war.
Genau deswegen meine ich, ist ja eigentlich auch sogar noch krasser, weil du dann, also einen Stenzel wirklich zu stellen,
stimmt,
ist halt schon nochmal ein anderes Kaliber als. Keine Ahnung, dieses Wochenende halt mit Wirtz und 299 zu gehen oder jetzt vielleicht ähnliche Preisklasse, Schlager 254. Also Stenzel zu picken ist schon was anderes als ein Schlager.
Genau, und vor allem zum Vergleich, damals hat es kein einziger Manager geschafft, 3000 zu knacken am 5. Spiel. Ich habe die Zahlen jetzt gerade aufgerufen. Der Highscore damals waren 2939 von Sasa, der es geschafft hat, da den Highscore hinzulegen. Also dieser Spieltag war schon was sehr, sehr Besonderes aus Kickbase-Sicht. Und der Vollständigkeit halber, weil wir einige Nachfragen primär gestern Abend nach dem Leverkusen-Spiel hatten, war das die punktestärkste Leistung eines Spielers ohne Torbeteiligung? Und ich kann es kurz und knapp beantworten, ja. Ja, Granit Xhaka stellt den ewigen Kickbase-Rekord von Thiago in den Schatten. Thiago hatte gegen Köln mal 320 Punkte erreicht und hielt den Rekord sehr, sehr lange jetzt. Und jetzt kam Granit Xhaka um die Ecke. 338 Punkte, 18 Punkte mehr gemacht. Mitte in der Liste. So, wir haben eine geile Top 10 hier zusammengestellt. So Philipp Lahm auf Platz 4 hat mal 306 Punkte gemacht. Dann haben wir einen Kimmich auf Platz 6 mit 288. Wir haben Ilkay Gündogan drin, der mal 284 gemacht hat. Ein Sokratis. Sokratis hat mal gegen Freiburg 281 Punkte gemacht. Also wilde Scores hier drin. Granit Xhaka, aber der neue Kickbase-König, was Hochpunkte angeht.
Sehr gut. Jani, du, lese ich hier gerade im Plan, hast mir was mitgebracht.
Ja, ein Quiz.
Dann, aber gut, dass wir, also so viel zum Thema, heute wird sich hier nicht gegenseitig angeschissen, ne?
Wieso soll ich dich anscheißen?
Nein, weil du doch eben meintest, wir wollten doch über nichts reden, womit wir den anderen unvorbereitet treffen.
Ach so, nee, aber es ist im Grunde auch nur eine Einschätzung. Es gibt jetzt keinen, es gibt richtig und falsch, aber im Grunde genommen nur nochmal auf den Spieltag bezogen, weil wir auch. Das haben wir, machen wir viel zu selten eigentlich. Finde ich eine sehr interessante Statistik. Wir können einsehen, was positionsabhängig die meist aufgestellten Spieler waren an einem Spieltag. Und ich wollte dich einfach mal fragen, was glaubst du, welcher Keeper ist in Manager-Ligen der meist aufgestellteste Keeper?
Boah, bei Keepern ist es natürlich so eine Sache, wenn man das jetzt, ich sag mal, statistisch angeht, dann hast du ja nur 18 potenzielle Starter oder vielleicht 19, 20, je nachdem, ob irgendwer fraglich ist. Und dann ist es bei den Keepern, auch da vielleicht nochmal, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal über meine Masterarbeit gesprochen, da ist unter anderem auch rausgekommen, dass bei den Keepern die Manager halt wirklich am wenigsten Unterschiede zwischen den einzelnen Keepern machen. Also da scheint es den Leuten wirklich einfach nur drauf anzukommen im Großteil, ich will einen Starter haben und wer ist mir eigentlich egal am Ende des Tages. Und deswegen würde ich sagen, ist es auf jeden Fall irgend so ein Durchschnittstorwart, der im Moment relativ günstig ist. Und vielleicht sind die Leute sogar mittlerweile alle so drauf, dass sie sagen, ey, gegen Bayern machst du 100 Punkte und haben Zentner aufgestellt.
Nee, Zentner gehört tatsächlich zu den drei am wenigsten aufgestellten Spielern in Manager-Ligen. Weil du musst auch Manager-Ligen und Championships unterscheiden. So schnell kannst du natürlich auch den Zentner jetzt nicht einpacken. Es ist Baumann. Olli Baumann ist der am meisten aufgestellte Spieler. Und das Verrückte ist, Olli Baumann wird doppelt so oft in Manager-Ligen aufgestellt wie Manuel Riemann. Das ist ein verrückter Wert. Aber
das ist Preis.
Ja, aber so viel Differenz ist da gar nicht mehr zwischen den beiden. Ich glaube, das ist vor allem die fünfte gelbe Karte von Riemann, wo vielleicht viele Manager den verkauft haben.
Ja, wahrscheinlich das. Aber ich sage, es ist auch der Preis zu dem Zeitpunkt, wo du dir normalerweise den Fänger holst.
Okay,
und zwar vor Spieltag 1 oder 17. Und da war es eine andere Differenz.
Sehr gut. Jetzt meist aufgestellter Verteidiger.
Meist aufgestellter Verteidiger. Irgendwer, der absolut gesetzt ist, den du das ganze Jahr durchziehst.
Richtig, spielt immer.
Jonathan Tah.
Richtig, Ben, du bist der Geilste.
Ehrlich?
Jonathan Tah ist der am meisten aufgestellte Verteidiger. Vor Grimaldo, Willi Orban und auf Platz 4 Ito. Finde ich auch geil. Ito wird sehr, sehr gerne aufgestellt. Wahrscheinlich auch da, jetzt in den letzten Wochen zugeschlagen, war noch relativ preiswert und wird sehr, sehr gerne aufgestellt.
Ja.
Wild.
Geil.
Mittelfeldspieler.
Stöger.
Nee, Stöger tatsächlich nicht nur in den Top 10, es ist Flo Wirtz. Boah. Flo Wirtz auf der 1, da sind halt die Big Boys so. Du hast Wirtz vor Sané, vor Xavi, vor Führig, vor Brandt, vor Kimmich, vor Xhaka, vor Goretzka, vor Musiala, vor Stiller.
Ich habe gerade halt überlegt, ich dachte so, okay, ich lasse von den Big Boys die Finger, weil so die Summe der also weißt du, so durchschnittliche Spieler sind einfacher zu covern so mäßig. Aber am Ende des Tages wird es ja in jeder Liga jemanden geben, der sich Wirtz leistet. So, deswegen der Ansatz ist, glaube ich, der falsche gewesen, den ich hier habe.
Ja, das ist okay. Und Stürmer ist Harry Kane, da brauchen wir jetzt nicht groß. Das ist für alle relativ klar. Perfekt, Bench. Und ich habe noch eine andere Kategorie, die Anton. Anton, der übrigens letzte Woche das sehr, sehr gut gemacht hat im Podcast, ich habe ihn auch angehört, war sehr entertaining. Und ich habe eine Sache mitgenommen von ihm. Und zwar ist es die Kategorie, müssen wir vielleicht noch finden, einen Namen dafür. Es geht um Wahrheit oder Pflicht.
Nee,
Wahrheit oder Lüge ist es. Wahrheit oder Lüge ist es. Und ich lese dir eine These vor und du musst nur sagen, ob sie der Wahrheit entspricht oder nicht. Und wie hieß diese Show nochmal? So, das ist irgendwie das Unfassbare, wo so ein Case war und dann so
X-Faktor.
Au, wir nennen die Kategorie X-Faktor. Wo du dann sagst so, Sie denken, Margaret hat wirklich einen Geist gesehen? Nein, das war frei erfunden.
Ja, mal gucken, was du so frei erfindest. Schieß los.
Harry Kane erzielt sein 30. Saisontor, ist nun gleichauf mit Tony Woodcock, englischer Rekordtorschütze in der Bundesliga-Historie. Who the fuck is Tony Woodcock? Das ist auch, wo kommt der Nachname her, Bench?
Also, der ist so random und dieser Fact ist auch so random, dass du dir den nicht ausgedacht haben kannst.
Ja, ist richtig. Es ist die Wahrheit. Tony Woodcock. Woodcock.
Ich kenne den nicht und ich fühle mich sehr schlecht, dass ich den nicht kenne gerade.
Für alle, die am Freitag Pressekonferenz geguckt haben, ihr wisst Bescheid.
Ja, stimmt. Ja, ich musste gerade kurz schalten, aber geil. Gute Bezugnahme. Ja, toll, Alter. Jetzt google ich hier Woodcock und kriege einfach irgendwelche Vögel die ganze Zeit angezeigt.
Ah, gut. Ich dachte schon, da kommen andere Sachen.
Ne. Ja, aber also Gesicht sagt mir auch gar nichts. Ehemaliger englischer Fußballspieler, Nottingham Forest, in Deutschland spielte. Ja, toll. Und wo? Warte, ich guck mal kurz rein. Zuletzt tätig als Manager bei Frankfurt. Junge, was? Der hat gespielt, Nottingham, dann nach Köln. 1979 für 1,25 Millionen. Das ist schon eine Stange Geld gewesen damals.
Das ist eine Stange Geld. Das ist eine Woodcock
Köln zu Arsenal, Geld. Wieder Köln, dann noch Fortuna Köln zum Ende der Karriere in der Bundesliga. Ja, okay, Moment mal. Also Harry Kane ist Rekordtorschütze einfach, also britischer Rekordtorschütze jetzt mit ihm zusammen.
Was, ist das eine Frage?
Ja, ja.
Ja.
Ja, okay, also es sind ja auch nicht allzu viele Tore, ne? 39 dürften es dann jetzt sein.
30?
Stimmt, warte mal, aber wieso, ach so, ja, nee, hier steht aber bei Woodcock, also in der Transfermarkt-Statistik steht, Woodcock hat 131 Bundesligaspiele gemacht und 39 Tore erzielt.
Aha,
Lügenpresse.
Hey. Nee, das ist falsch, ich habe weiterlesen müssen. Harry Kane, das Spiel geht so, Tut mir leid. Harry Kane erzielt sein 30. Saisontor, ist nun gleich auf mit Tony Woodcock, englischer Rekordtorschütze. Und die Antwort ist falsch. Jadon Sancho erzielt sein 39. Bundesliga-Tor und ist nun gleich auf mit Tony Woodcock.
Oh, wow.
Mit 39 Kisten. Aha, Anton, es tut mir leid, wenn ihr gerade einen Podcast hört. Ich hab's verkackt.
Ja, okay. Aber jetzt wissen alle Leute Bescheid.
Gut, weiter geht's. Unter Thomas Tuchel schossen die Bayern schon zum dritten Mal mehr als 7 Tore in einem Bundesligaspiel und damit öfters als unter Ancelotti und Flick zusammen.
Boah, das ist jetzt tough. Ich überlege auch gerade, wie das Ergebnis nochmal, aber ey, warte mal, jetzt muss ich gerade noch einmal uns korrigieren. Ich meinte nicht Darmstadt bei dem Highscore in der Championship, sondern es war, glaube ich, Bochum
ja.
bei dem Highscore in der Championship. Und das waren nämlich, meine ich, du hast gesagt, mindestens 7 Tore, ne?
Ja.
Ich glaube, das war nämlich ein 7-0 oder 7-1, ist auch egal, aber 7 Tore. Das heißt, allein schon zweimal jetzt und ich übersehe safe noch irgendein drittes Spiel in dieser oder in der letzten Saison. Ich sage, das stimmt, das war schon das dritte Mal.
Ja, ist richtig. War das dritte Mal, also jetzt gegen Mainz, dann haben sie, wie du schon angesprochen hast, gegen Bochum daheim war es, glaube ich, gegen Darmstadt daheim war es ein 8-0.
Ja, stimmt.
Und daheim gegen Bochum haben sie 7-0 gewonnen, sowas nämlich.
Ja. Ja, ja.
Genau. Richtig. Dann nächste These. Jamal Musiala knackt als jüngster Spieler seit der detaillierten Datenerfassung 2004-2005 die 50-Scorer-Marke in der Bundesliga.
Ich glaube, wir zwar früher.
Ja, richtig. Korrekt, es waren Jadon Sancho, Kai Havertz und Flo Wirtz waren schneller. Stark, ja. Mensch. 21 Siege. Durch den Sieg gegen den VfL Wolfsburg hat die Werkself jetzt schon so viele Siege gesammelt wie der Meister der Vorsaison.
Oh.
Bayern München, by the way.
Ja, boah, 21 hört sich relativ wenig an für Bayern-Verhältnisse. Aber letztes Jahr, also Dortmund war drauf und dran, denen noch ein Beinchen zu stellen. Und ich glaube, Bayern ist am Ende mit so gut 70 Punkten nur Meister geworden. Und dann dürfte das hinkommen, weil dann hast du so 21 Siege, bist du bei 63, dann noch 10 Unentschieden ungefähr und 3 Niederlagen oder so. Ja, also ich sage ja, stimmt.
Ja, richtig, stark, Mensch. Mit 20 Punkten aus 9 Spielen nach der Winterpause ist der BVB aktuell Zweiter in der Jahrestabelle. So viele Punkte holte Dortmund unter Terzic nicht mal in der letzten Saison, als die Schwarz-Gelben nach der Winterpause zur Aufholjagd ansetzten.
Boah, also der erste Fakt ist auf jeden Fall richtig, dass sie im Moment Zweiter der Jahrestabelle sozusagen sind. Aber letztes Jahr, also Terzic hat schon immer in der Rückrunde richtig geliefert. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, aber das ist jetzt reines ins Blaue schießen. Ich sage, er hat letztes Jahr noch mehr Punkte geholt.
Ist richtig. Stark, Mensch. Dieses Jahr 2,2 Punkte im Schnitt, letztes Jahr 2,8 Punkte. Der hat aus 9 Spielen 25 Punkte geholt.
Ja, also Rückrunde ist. In der Rückrunde hat Terzic immer gezündet.
Ja, Zünder. Sehr gut, Ben. Das war's auch schon. Danke, Anton, für dieses
geil
Beitrag. Solltet ihr da draußen das feiern oder auch nicht, gebt uns gerne Rückmeldung. Wir machen es ja auch nur so, weil es uns Spaß macht. Wenn ihr da nicht so viel Spaß dran habt, lasst uns auch gerne wissen. Wir sind gerne offen für Änderungen in unserem Podcast-Ablauf und machen trotzdem jetzt weiter. Da sind wir natürlich auch gerne offen für Vorschläge. Im Einkaufswagen, denn da, den haben wir umgebaut vor 2 Wochen. Und genau so machen wir auch weiter. Ich nenne euch meine Einkaufswagen-Elf.
Jannis Einkaufswagen.
Powered by Subway. Und den Einkaufswagen möchte ich mit einem Keeper beginnen. Zetterer. 102er Schnitt, 9,3 Punkte. Und guckt euch einfach mal sein Spielerprofil an. Eine enorme Kaufempfehlung für mich. Unter 10 Millionen Keeper. Wenn ihr jemanden habt, den ihr upgraden wollt. So, ich würde fast jeden Keeper unter 10 Millionen, sogar Castells auch, der übrigens der viertmeist aufgestellte Keeper momentan in Manager League ist, mit Zetterer gerne upgraden. Ich bin Castells-Besitzer und Zetterer ist auf dem Markt in einer Stunde, Bench. Gehst du drauf? Nur aus Interesse.
Also, Janni, du erweist mir hier immer gute Dienste, indem du mir immer so ein bisschen die Transfermarkt-Schnapper hier nochmal nennst im Podcast. Ich habe nämlich jetzt die letzten 2 Wochen mit Darmstadts drittem Torwart bestritten in der Liga, weil wir davor ja das kleine Debakel um Bredlow und Co. hatten. Und jetzt habe ich mir am Wochenende Schuhen einfach für Marktwert mitgenommen und jetzt bin ich gerade echt am Überlegen. Das sind natürlich nochmal 4 Millionen mehr, aber die könnten sich schon lohnen an der Stelle. Ja, weiß ich nicht. Überlege ich mir hier nach der Aufnahme schnell.
Bedeutet jetzt, dadurch, dass ich es angesprochen habe, weißt du überhaupt, dass Zetterer in 52 Minuten abläuft?
Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts.
Boah, scheiße. Ey, das ist auch dirty. Aber wir sind ja, Mensch, wir sind schon längst über dirty.
Ja. Bei uns ist das schon ein ganz anderes Level.
Wir machen weiter mit der Dreierkette und da habe ich mich für Dyer, ganz klare Kaufempfehlung, gesetzt. Ich sehe wirklich Dyer de Ligt momentan nicht rausrotieren. Das geht immer schnell bei den Bayern, weil die halt auch Qualität dran haben. Trotzdem sehe ich die beiden auf jeden Fall mal am Wochenende in Darmstadt starten. Süle außerdem, genau derselbe Case, 10,6 Millionen, auch eher relativ preiswert. Und ein Kunku habe ich noch reingepackt. 3 grüne Balken in a row. Und ich habe ja schon gesagt, ich würde nicht vor Dortmund zittern am Wochenende.
Nee, sehe ich alles genauso.
Fünfer Mittelfeld. Grilic habe ich schon, also haben wir schon viel drüber geredet. Amiri haben wir auch schon viel drüber geredet. Ich würde gern nochmal Musiala hervorheben. Ist für mich sogar einer, ist ein Trading-Kandidat, so ein Big-Boy-Trading-Kandidat. 1711 Punkte hat der allein seit der Winterpause gemacht. Ein enormer Wert. Götze würde ich mit reinwerfen, weil Götze endlich wieder in offensiven Positionen daheim ist. Und auch gegen Dortmund, gib mir den Ex-Verein-Bonus. Götze, 267 Punkte gemacht und jetzt nach Dortmund vor allem auch Union Bremen. Zwei Spiele, wo Frankfurt sicherlich öfters mal den Ball bekommen wird. Hab außerdem noch Hack reingepackt, weil ich ihn auch vor Gumu sehe. Und Gregoritsch. Letzten 6 Pflichtspiele an 6 Toren beteiligt. 4 Kisten, 2 Assists, gestern vor Höhler gestartet. Sehen auch jetzt durch Kiste und Vorlage, war es glaube ich gestern, ne? Kiste und Vorlage hat der gemacht, wie richtig im Sinne. Wieder weiterhin in der Startelf und Gregoritsch auch einer, wo wir wissen, ey, der war mal 20 Mio wert. So, was ist der jetzt wert? Klar, habe ich natürlich nicht im Kopf.
6-4.
Ja, das ist falsch einfach. Das ist falsch. 6-4 sinkend ist falsch. Das ist einfach falsch, was da abgeht.
Ja, einzige, was ich da an Relativierung noch mit reinwerfen würde, ist nächste Woche gegen Leverkusen und in 3 Wochen gegen Leipzig. Also man muss dann schon, also wären jetzt beides keine Matchups, wo ich sage, Gregoritsch blind aufstellen, so dann schon mit Auge, aber den mal einzupacken, weil der einfach sich im Moment wieder auf dem besten Weg in die erste Elf da langfristig befindet, ist absolut valide.
Ey Bench, ich glaube, dass am nächsten Spieltag die erste Niederlage für Leverkusen regnen wird.
Hör auf!
Ey, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Leverkusen nicht mehr so souverän agiert die letzten Spiele. Und die haben die letzten 3
Spiele... Stimmt, das war übertrieben unsouverän gegen Wolfsburg.
Ja, das war nur so souverän, weil klar, die spielen super geilen Ballbesitzfußball. Trotzdem, die haben die letzten 3 Spieltage immer eine rote Karte auf der anderen Seite gehabt. Und ich glaube, das ist wirklich sehr subjektive Meinung, dass das so ein bisschen abnehmen wird, die Punkteflut. Und ich kann mir vorstellen, dass Freiburg, also gib mir ein Unentschieden, gib mir eine 1x-Quote. Eine 1x und ich gehe da mit dem Zehner rein. Zehni, Digga, wo bist du denn?
Ja, ist eine sehr subjektive Meinung, hast du ja schon selbst gesagt.
Bist du so überzeugt davon, dass Leverkusen Freiburg platt machen wird?
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Ja, bist du mal auch wieder anderer Meinung.
Ja, ist doch schön. So wollen wir es doch hier haben.
Ja, das war der Einkaufswagen, Bench. Jetzt ist Zeit für unser Auto gleich. Und bevor wir zum Auto gehen, möchte ich noch auf die Together Challenge, weil die Bundesliga hat diese Woche eine Aktionswoche, einen Aktionsspieltag. 26 Spieler steht im Zeichen der von Together, No to Racism. Und das wollen wir auch in der Challenge oder beziehungsweise in der Kickbase-App darstellen und würden euch bitten, reinzukommen in die Challenge, aufzustellen, 200 Euro zu gewinnen oder einen Derbystar-Spielball sogar gebrandet mit der Kampagne. Und auf Platz 3 gibt es noch die KBFC-Shirts, wo man geil Kickbase representen kann. Draußen in seiner Welt, in seinem Dorf, in seiner Stadt.
Runde Sache auf jeden Fall. Challenge, wollen wir vielleicht noch ganz kurz reingehen, wie die aussieht?
Gerne.
Ja, ihr werdet nämlich auf jeden Fall jede Position mit einem Spieler einer anderen Mannschaft besetzen müssen. Ganz nach dem Motto Together. Ich denke, also klar ist natürlich dadurch, dass ihr voraussichtlich irgendwie aus jeder Partie jemanden gestellt haben werdet und aus 2 wahrscheinlich doppelt, was natürlich mit sich bringt, dass ihr geil bei jedem Spiel am Wochenende mitfiebern könnt. Von daher denke ich, runde Sache, geile Challenge, geile Message natürlich auch drumherum und dahinter. Und deswegen alle mal fix rein da und dann aufstellen.
Richtig. Es ist auch übrigens parallel internationale Wochen gegen Rassismus. Finden auch momentan statt. Also es passt alles zusammen. Stop Hate, Be a Team. Ich finde es schön, dass die Kraft des Fußballs einfach auch genutzt wird für sowas, was eigentlich traurig ist, dass man es benötigt. Weil also ich habe mir gestern so gedacht, also ich bin sehr froh, dass wir das durchführen. Ich dachte mir so, das ist ja fast so, als würdest du sagen, ey, alle, die große Ohrläppchen haben, raus. Alle, die große Ohrläppchen haben, das ist so, oder alle mit kleinen Pimmel. Alle mit kleinen Pimmel sind schlechter für die Gesellschaft, als die mit, sind sie vielleicht sogar, weil sie fettere Autos fahren wollen.
Ja, ja, aber ja, also es ist so, ich muss gerade lachen, weil es ist halt so absurd, dass, ja, dass irgendwie immer noch so ein großes Thema immer sein muss,
wenn ja, man
da gegen
ist,
so riesen Windräder ankämpfen
ey, muss. Es ja. ist, hast du es in Italien mitbekommen? Mit Magnon?
Ist jetzt aber schon ein bisschen her, oder meinst du jetzt unmittelbar?
Nee, ich glaube, vor einer Woche oder sowas. Mignon oder Magnon, wie heißt der? Die Kieber von Mailand?
Ja, Mignon, ja. irgendwie, ja. Ja, ja, doch, hatte ich mitbekommen.
Ey, das macht mich wirklich so traurig, weil das für manche Menschen, nee, für viele Menschen ja normal ist, diese andersfarbige Mitspieler oder Gegenspieler auszugrenzen, nicht zu respektieren. Ist
absolut absurd.
Ja, und Problem ist, es bringt auch nichts drüber zu reden, weil es ja genauso, ey, Digga, das ist genauso mit Fleisch essen. So, du sagst ja auch jemandem, der Fleisch isst, sagst du ja nicht, Digga, hör mal auf, Fleisch zu essen. So, und der macht es, also klar sagst du es dem wahrscheinlich, aber er macht es ja trotzdem nicht. Du musst ja intrinsisch davon überzeugt sein, dass es scheißegal ist, welche Hautfarbe jemand hat. So, jeder Mensch, jedes Lebewesen ist gleich. So,
ja, das hilft nichts einem da.
Genau, was, richtig.
Also, es hilft vielleicht schon, je nachdem, was für ein Background das Ganze bei einzelnen Leuten hat. Also, wenn du jetzt irgendwie einfach aus einem Umfeld stammst, wo du das immer so mitgegeben bekommen hast und so gar nicht das Verständnis für eben diese Akzeptanz von allen sozusagen mitgegeben bekommen hast und entwickeln konntest durch deine Erziehung und sowas, dann ist es mit Sicherheit was man einem ein Stück weit beibringen kann, in Anführungsstrichen, im Sinne von Leute einfach lehren, warum das jetzt richtig und das falsch ist oder warum es auch eine absolut valide andere Sichtweise irgendwie gibt. Aber Leute, die jetzt einfach aus eigener Überzeugung das halt so sehen, wie man es aus unserer Sicht nicht sehen sollte, mit diesem ganzen Rassismus-Thema, denen bringt es halt nichts zu erklären, ey, pass mal auf, das macht doch alles gar keinen Sinn, weil dies und das und jenes. So, da muss das halt, wie du schon gesagt hast, irgendwie getriggert werden, dass einfach intrinsisch, dass von denen selbst aus der Schalter dann mal umgelegt wird, und das ist halt leider alles andere als einfach.
Glaubst du, das passiert? Weil ich will es ja nicht mit veganer Ernährung vergleichen, weil es ja was komplett anderes, aber ist ja, also passiert das, dass rechtsradikal Denkende durch irgendwas beeinflusst werden und auf einmal sagen, oh ja klar, natürlich hat er aufgrund von der eigenen Hautfarbe, Digga, wenn du dich benehmen willst hier in Deutschland, dann ist das ja völlig cool, Alter. Dann lass uns zusammen hier leben. Glaubst du, das passiert?
Ich glaube, das gibt es. Und ich glaube, also es gibt ja immer mal wieder, natürlich sind das Einzelfälle, die dann auch so medial sehr dankend weiterverarbeitet werden. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, so dass du solche Aussteiger hast, die dann irgendwie ihre Story erzählen und solche Geschichten. So natürlich, also wenn es jetzt in die ganz extreme Richtung geht, natürlich dann Aussteiger. Und ich glaube, dass das auch oft einfach ein Ding ist, dass in solchen Gruppen sich halt einfach Leute, die irgendwie ihren Platz in der Gesellschaft nicht so richtig finden oder andere Probleme so in dieser Richtung haben, dass die halt einfach sowas als so ein bisschen so Fallback oder als Auffangbecken nutzen, um halt irgendwie eine Rolle für sich zu finden. So, weißt du, was ich meine? Wo die halt einfach irgendwie dann darauf blicken können und sagen können, ja, okay, da habe ich irgendwie Gleichgesinnte und Leute um mich rum, Kontakte, die ich will und die ich anders irgendwie, wo ich Schwierigkeiten habe, die anders zu knüpfen, und die halt deswegen oft in sowas reinrutschen. Und ich glaube, dass einfach so, vor allem so ganz persönliche Erlebnisse und so, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel auf die Schnelle ein, aber Leute, die vielleicht gar nicht aus Überzeugung davon, dass das inhaltlich richtig ist, sondern eben aus solchen Gründen irgendwie sich zugehörig zu fühlen, solche Tendenzen irgendwie annehmen, und dann, sagen wir mal, haben die so eine ganz krasse Erfahrung, wo dann wirklich, keine Ahnung, wo dann wirklich so eine Auseinandersetzung mit kranken Verletzungen oder sogar irgendwie, weiß ich nicht, Todesopfern, sonst was, also wo du wirklich so Grenzerfahrungen hast, in denen dann sich auf einmal so wieder der rationale Verstand einschaltet und du sagst so, Digga, was mache ich hier gerade so, wie und warum bin ich hier gelandet? Also ich glaube, das gibt's schon, aber halt leider viel zu selten.
Ich bin gespannt. Obwohl, bin ich gespannt. So ist einfach, bin gespannt, wie es weitergeht. In Deutschland. Aber generell, so Kampagnen sind natürlich für Awareness immer schon gut. Und ich glaube auch, was am meisten solche Kampagnen bringen, ist, dass wenn irgendwo Rassismus wahrgenommen wird, dass Leute eher die Eier haben, mal dagegen was zu sagen und sich da dagegen zu stimmen. Das ist, finde ich, fast das Schwerste. Das merke ich auch so in Lautern in der Westkurve. Da gibt's leider immer noch so viele rassistische Beleidigungen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe teilweise, und das sollte es eigentlich nicht haben, ich habe Schiss, da was zu sagen. Weil du weißt, okay, ey, da sind vielleicht um mich rum noch andere, ich habe jetzt keinen Bock, hier auf die Fresse zu bekommen, aber eigentlich musst du sagen, Digga, Alter, hier musst du mal online gehen, hier, der hat reingeworfen, hier, Ache, du Affe, keine Ahnung, was da noch stimmt. Also viel schlimmere Sachen natürlich werden da gesagt. Aber so, also musst du wahrscheinlich auch so ein bisschen die Vereine da in die Pflicht nehmen, gerade was den Fußball angeht. Aber egal, das schweift jetzt ab, Bench. Danke für deine Einschätzung. Wir haben die Kampagne, kommt rein in die Challenge, stellt auf, jeweils 11 Spieler von ein Spieler von jedem Team, beziehungsweise 11 Spieler, alles unterschiedliche Teams, und gewinnt 200 Euro, wenn er Bock dran hat. Und tragt die Message raus in die Welt.
So sieht's aus. Das ist der wichtigste Part.
Und die Message ist: Teller wird in der Startelf stehen am nächsten Wochenende.
Teller in deiner Together-Aufstellung?
Boah, ist halt so, dass du, das hat schon so, weil Leverkusen wird gegen Freiburg verlieren, habe ich ja schon gesagt. Und dann willst du halt jemanden haben, der eigentlich auch punktet, wenn sie scheiße spielen, und das ist eigentlich schon Chaka und ein Palacios.
Ich bin gespannt. Da bin ich jetzt nur gespannt.
Da bist du nur gespannt. Bench, danke für diesen Podcast. Und jetzt gebührt es natürlich dem Einzigen, der da draußen Ahnung hat, eine Bühne zu geben. Weil es gab tatsächlich nur einen Einzigen, diesen MVP-Tipp am Freitag bei uns auf Instagram. Da tippen über 1000 Leute immer diesen MVP. Ich glaube, da waren 1004, viele. Und nur ein Einziger hat Leon Goretzka getippt. Und der Kollege, den hört ihr jetzt. Mal sehen, was er zu erzählen hat, und mal sehen, ob er euch allen mal eine Einfuhr gibt. Weil er ist ja wirklich der Einzige, der es erwartet hat. Weil ich bin auch ganz ehrlich, Bench, niemals macht in meinem Kopf Leon Goretzka mehr als 500 Punkte.
Ja, vor allem, so, das hatte ich auch schon kurz vor dem Podcast gesagt, so einen Stöger mal zu picken oder so, das sind halt so Dinge, ja, okay, wenn du sagst, ey, ich will irgendwie so einen Underdog-Pick haben, womit ich mich auch so ein bisschen herauskristallisiere, wenn es tatsächlich eintritt, dann hast du halt Stöger als absoluten MVP-Kandidaten von den Bochumern so. Aber bei Bayern jetzt an Kane, an Musiala, an Sané, an Kimmich, an gefühlt, also Guerrero, Davis, das sind alles für mich Kandidaten, die ich weit vor Goretzka Richtung MVP tippen würde.
Ja, Michel hat's gemacht. Ja. Michel Mende, Bayern-Fan, der das sehr, sehr gut gemacht hat. Der hat die Punktzahl natürlich komplett vorbei. Ich glaube, der hat irgendwie 300 getippt oder sowas. Ist aber scheißegal, weil er war der Einzige, der es gemacht hat. Und Michel hört er jetzt. Bench, mach's gut. Bis nächste Woche.
Mach's gut. Danke dir, Janni, und Props an Michel.
So, moin aus Neustadt in Holstein. Danke für die Glückwünsche zum MVP-Titel, den ich mir geholt habe mit Goretzka. War ein geiles Spiel von Bayern, endlich mal wieder, seit langem. Goretzka gut abgeliefert, stark gespielt im Mittelfeld, freut mich persönlich auch am meisten für ihn. Einfach ein super geiler Kicker. Grüße gehen noch raus an meine Kollegen aus der Kickbase-Liga, Neustädter Kickers. Hätte auch zum Spieltagssieg gereicht, nur dank Goretzka allein schon fast, gefühlt. Aber die Leverkusen-Spieler haben ja wieder so viele Punkte bekommen. Ist dann doch noch ein Kollege an mir vorbeigezogen. So, schöne Grüße dann noch.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.